Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, das Projekt von ESA und DLR. Mein Name ist Tim Pritlaff. Und ja, nach einer kleineren Pause machen wir hier wieder weiter mit neuen Themen. Und nachdem ja die letzte Sendung schon eine Überraschung dahingehend war, dass wir ja mal live auf der Bühne waren und dort auch inhaltlich mal einen ganz anderen Blick entwickelt haben, nämlich mehr so einerseits in die Vergangenheit geschaut haben und auch den Vergleich herangezogen haben mit, was hat die Science Fiction vorhergesagt, was hat die Raumfahrt im Zuge dessen dann auch eingelöst und vielleicht auch gebracht, was selbst den Science Fiction Autoren noch nicht so nahe lag. Wollen wir in gewisser Hinsicht in dieser Folge sogar ein ähnliches und weiterführendes Thema aufgreifen, was auch tatsächlich in Raumzeit 53 kurz anklang. Heute soll es nämlich gehen um eine Vision, ein Konzept für die Zukunft, wo noch viele Fragezeichen auf dem Papier stehen. Und dazu begrüße ich erstmal Markus Landgraf. Hallo Markus, wir wollen reden über den Space Elevator.
Hallo Tim.
Ja, du warst auch schon mal da. Du bist jetzt ja Tatsächlich der erste Gast, der hier zweimal auftaucht. Mhm. Bisher ist es immer gelungen, uns noch was Neues einfallen zu lassen.
Tja, mich kann man nicht ganz vermeiden manchmal.
Ja, offensichtlich. Das ist auch gut so. Wir haben tatsächlich in der zweiten Folge von Raumzeit miteinander gesprochen und da über dein Haus- und Hof-Thema Missionsplanung. Wie geht man also Missionen frühzeitig überhaupt an, um mal sich überhaupt auszudenken, wo muss man denn irgendwas hinschießen, damit es dann auch da ankommt, wo man gerne möchte, dass es ankommt. Sehr interessante Folge. Auf jeden Fall kann ich jedem, der soweit noch nicht zurückgeblättert hat, auch nochmal nahelegen, da reinzuhören. Aber wie schon angedeutet, jetzt geht's ja um was anderes. Jetzt geht's nämlich um Fahrstuhl.
Richtig, richtig.
Ja, das ist ja eigentlich gar nicht dein Thema. Also wie schon gesagt, dein Thema ist ja eigentlich Missionsplanung. Richtig. Bis hier in, wir sind gerade in Darmstadt natürlich wieder beim ESOC und du arbeitest hier in der Missionsplanung, bist in viele Projekte eingebunden, wahrscheinlich auch viele immer parallel. Ne?
Ja.
Insofern gut, dass wir noch einen Termin gefunden haben. Ja, aber was hat es denn nun auf sich mit diesem Thema Space Elevator, Space Lift, Weltraum, Fahrstuhl, viele Namen kleiden das Konzept aus.
Richtig.
Warum also, beschäftigst du dich vor allem damit?
Also prinzipiell ist es ja so, dass Dynamik die Lehre der Bewegung ist und unsere technischer Hintergrund ist der, dynamische Systeme zu analysieren. Das ist unser Werkzeugkasten, mit dem berechnen wir zum Beispiel die Flugbahn von Gaia.
Ja.
Da gibt es dann dynamische Modelle, da in diesen Modellen kommt dann die Schwerkraft von Erde, Sonne, Mond drin vor und in denen berechnen wir diese Bahn. Es ist natürlich so, dass man auch als Ingenieur und Wissenschaftler so ein bisschen wie der Bodybuilder ist, der auch mal seine Muskeln stehlen will, die nicht jeden Tag benutzt werden, und man sucht eigentlich eine Beschäftigung auch, um die Infrastruktur, den Werkzeugkasten, den man hat, einzusetzen auf anderen verwandten Gebieten.
Ja.
Auch so ein bisschen, um die kleinen grauen Zellen da noch ein bisschen mal zu trainieren. Und da ist die Beschäftigung mit dem Space Elevator eine ganz interessante, weil da tauchen ähnliche Probleme auf, wie in der normalen Missionsanalyse auch, aber auch sehr verschiedene Missionen, weil plötzlich da makroskopisch sehr großes System auftritt, das auch verschiedene Schwingungszustände hat und so weiter. Und da kann man einfach viel lernen bei. Durch die Beschäftigung mit dem Space Elevator kann man viele neue Methoden ausprobieren, neue Aspekte auch in der klassischen Missionsanalyse entdecken. Und der andere Aspekt ist, der mich auch so ein bisschen zum Elevator getrieben hat, ist die recht große Frustration, die man so als Missionsanalytiker mit sich rumträgt, dass es da einen Flaschenhals in der Raumfahrt gibt. Und der Flaschenhals heißt Raketenstart. Wir können tolle Missionen machen im Weltraum. Also alles, was sich Science-Fiction-Autoren erdacht haben, könnten wir heute eigentlich schon umsetzen, wenn wir als Anfangszustand eine Infrastruktur im Weltraum hätten, im Erdorbit oder in der Erdnähe. Aber dieser Flaschenhals, von der Erdoberfläche hochzukommen, der ruiniert diese ganzen Möglichkeiten, die wir eigentlich haben. Na, man könnte ja, ein schönes Beispiel ist so ein Pendelvehikel zwischen Mars und Erde, kann man durchrechnen. Das ist 2-3 DIN A4 Seiten vollgeschrieben, welche Anforderungen dafür man braucht. Das kann man mit heutiger Technologie bauen. Das ist noch nicht mal teuer. Problem ist, dass man das Ding, damit es einen Pendelbetrieb zwischen Erde und Mars geben kann, natürlich erstmal ein großes Vehikel von der Erdoberfläche starten muss, weil wir sind auf der Erdoberfläche und ja, jedes Kilogramm von der Erdoberfläche gestartet kostet in der Größenordnung, je nachdem wohin man startet, zwischen 20 und 100.000 Euro.
Genau, denn das Problem ist, man muss es ja auch mal benennen, die Schwerkraft, ja, die ja oft gescholten wird.
Ja.
Man kann schon froh sein, dass es sie gibt, weil sonst gäbe es uns wahrscheinlich so gar nicht, ja. Zumindest nicht in der Form.
Richtig.
Aber das ist ja immer das Problem, man muss überhaupt erstmal so viel Energie reinstecken in die ganze Geschichte, um die benötigte Masse überhaupt erstmal vom Planeten wegzubekommen.
Und jetzt gibt es ein sehr interessantes Detail hier. Die Energie ist gar nicht so brutal. Das sind so ein paar Megawattstunden pro Kilogramm. Kilowattstunde kauft man heute für, naja, nach der Energiewende ist ein bisschen mehr geworden, 30 Cent, keine Ahnung, weiß ich im Moment nicht auswendig. 30 Cent, das heißt mal 1.000, ne, das sind wir bei 300 Euro pro Kilogramm.
Mhm.
Ist erstmal nicht viel. Es ist nicht 20.000 Euro. Woher kommen diese 20.000 Euro? Die kommen nicht von der Energie, die wir brauchen, sondern vom Impuls. Der Impuls, den man braucht, also ein Impuls berechnet als Masse mal Geschwindigkeit, das ist das Blöde, im Weltraum kann ich mich nirgendwo dran abstoßen. Ich kann da zum Beispiel hier mit dem Flugzeug, ne, das hat Turbinen, das stößt die Luft nach hinten und treibt sich so voran. Das Auto hat seine Räder, drückt die Straße nach hinten, deswegen fährt das Auto nach vorne. Mhm. Im Weltraum muss man das machen, indem man hinten eine Masse rausstößt. Und das Blöde daran ist, wenn ich eine Nutzlast habe, muss ich Treibstoff haben, um den ich nach hinten rausstoße. Das Dumme ist, ich muss diesen Treibstoff ja auch mitnehmen am Anfang. Das heißt, ich brauche mehr Treibstoff, um diese Kombination aus Treibstoff und Nutzlast nach oben zu bringen. Noch mehr Treibstoff bedeutet wieder mehr Treibstoff.
Ja.
Das ist eine Kette, die Gott sei Dank konvergiert, aber an einem Punkt, wo es sehr, sehr viel Treibstoff braucht. Das heißt, typischerweise für unsere Ariane 5, die startet 10 Tonnen. Wenn die auf der Startrampe steht, wiegt die 700 Tonnen. Und dann ist es natürlich klar, wenn ich so ein 700-Tonnen-Vehikel bauen muss, um 10 Tonnen zu starten, dass sich dann immense Kosten aufsummieren. Und das ist dieses interessante.
700 Tonnen, um 10 Tonnen hochzukriegen.
Ja. Ja, das ist einfach erstaunlich. Und das ist dieses interessante physikalische Detail, das einem eigentlich meistens durch die Finger schlüpft, wenn man die dynamischen Hintergründe nicht kennt. Das, was Weltraumfahrt relativ teuer macht, ist die Notwendigkeit, den Impuls aufzubringen. Der Vater dieses Gedankens ist Konstantin Tsiolkovsky, wer den mal auf dem Wiki nachgucken will.
Ja, der schon in Russland früh die Grundlagen gelegt hat für die moderne Raumfahrt, im Prinzip sehr viel vorweggenommen hat und auch recht behalten hat mit all dem, was er so ausgerechnet hat.
Genau, und von dem hören wir heute bestimmt nochmal.
Ja, von dem haben wir auch schon in der letzten Folge ein bisschen was gehört. So, das heißt, das Problem ist, man braucht viel Energie, man braucht viel, also man Impuls, ich würde jetzt mal das Wort Impuls so beschreiben, man muss diese Energie vor allem in sehr kurzer Zeit aufbringen, oder nee. Wie kann man das sich am besten vorstellen, die Problematik?
Es gibt ein schönes deutsches Wort dafür, das nennt man Stützmasse bei einer Rakete. Mhm. Die alten aus Deutschland, die alten Raketenbauer, die sagten dazu Stützmasse. Also Impuls ist eigentlich etwas, oder Impulsübertrag ist etwas, wo ich mich dran abstütze.
Ja.
Na, also im Prinzip, wo ich mich
wegdrücke.
Dieses Newton'sche Prinzip Aktio gleich Reaktion. Na, ich brauche irgendwas, was eine Masse, die ich irgendwo wegdrücke, damit ich in die andere Richtung gehe. Und solange ich eine mechanische Verbindung zur Erdoberfläche habe, ist das kein Problem, wie ein Auto, ne? Hat eben durch die Reifen mechanische Verbindung. Wenn ich das nicht habe, sprich ich bin in der Umlaufbahn in der ISS, um die ISS auch nur um 1 Meter pro Sekunde zu beschleunigen, brauche ich Unmengen an Treibstoff.
Mhm. Weil da einfach nichts ist.
Oder da, da ist nichts, wo ich mich abdrücken kann. Ich muss also was rauswerfen.
Ja.
Ja, das ist das Blöde daran.
Okay, das heißt, das ist so ein bisschen, aber das Problem besteht sowohl auf der Erde als auch im All, und im All kriegt man es ja in dem Sinne auch nicht weg.
Nö.
Also ich meine, in dem Moment, wo wir irgendwie weit wollen, müssen wir uns immer noch am Nichts abstützen.
Richtig.
So. Aber das heißt, wir reden ja jetzt quasi mit dem Space Elevator über eine Idee, wie man anders von der Erde wegkommt. Das löst also auch nur die Hälfte des Problems.
Es löst 80% des Problems.
Okay.
Es könnte sogar 100%. Wollen wir da gleich mal diesen Pfad runtergehen?
Naja, wir könnten zumindest mal genauer erklären, was ist jetzt eigentlich gemeint. Ja, also Weltraumfahrstuhl als Alternative zum klassischen Raketenstart. Wo kommt diese Idee eigentlich her und wie lange wird die schon aktiv verfolgt?
Richtig. Also, dann machen wir mal eine schöne Geschichte draus mit dem Konstantin Tsiolkovsky. Es war ein schöner Sommertag in 1895 und Konstantin war zu Besuch in Paris auf der Weltausstellung damals. Mhm. Und wer schon mal in Paris war, es gibt ein sehr sichtbares Zeichen dieser Weltausstellung, das ist der Eiffelturm. Ja. Der wurde damals eingeweiht.
Extra dafür gebaut und eigentlich dachte man auch, man baut den danach wieder ab.
Interessant, wusste ich gar nicht.
Ja, ja. Ja.
Auf jeden Fall, Konstantin steht da drunter und er war ja da schon, damals schon, hat in Richtung Weltraum gedacht und hat überlegt, Moment, das ist ja ein riesen Turm. Was würde eigentlich passieren, wenn wir den immer weiter bauen? Wenn wir den so hoch bauen, dass man da hochklettern kann, da würde ja irgendwann mal nicht nur die Erdschwerkraft immer kleiner werden, sondern auch noch die Zentrifugalkraft der Erdrotation
dazu
einen nach oben ziehen.
So als ob man so ein Jojo um seinen Kopf herumschleudert.
Richtig, genau. Mhm. Und dann hat er sich hingesetzt, auf dem, wahrscheinlich im Pariser Café, auf einer Serviette, eine kleine Rechnung gemacht, hat herausgefunden, wenn ich bei 35.000 Kilometer Höhe bin, da ist die Erdschwerkraft genau gleich der Zentrifugalkraft. Das heißt, ich bin schwerelos. Und er wusste, das ist gleichbedeutend damit, dass ich in der Umlaufbahn bin. Mhm. Das heißt, wenn ich einen Turm habe, der 36.000 Kilometer hoch ist, und ich kletter bis zu dessen Spitze, bin ich in der Erdumlaufbahn. Ohne einen Tropfen Treibstoff.
Also man lässt dann sozusagen einfach los den Turm und fällt nicht mehr runter, ja, weil man so weit richtig von der Erde herumgeschleudert wird,
richtig,
dass man einfach gar nicht mehr fällt. Es hebt richtig sich eigentlich auf.
Richtig. Die Zentrifugalbeschleunigung hebt die Erdschwerkraft auf. Das ist übrigens das Gleiche, was auch mit den Satelliten auf niedrigeren Orbit passiert. Die ISS fällt ja nicht runter, weil die Erdschwerkraft und die Zentrifugalkraft sich aufheben. Das nennt man eine Umlaufbahn. Bei diesem Turmprinzip ist es so, dass man die Umlaufbahn nicht erreicht dadurch, dass man sehr schnell wird, sondern man erreicht sie dadurch, dass man sehr hoch geht. Mhm. Das ist einfach ein anderes Prinzip. Und jetzt ist auch wieder dieser Rückstoßgedanke, ne? Warum?
Also die Geschwindigkeit hat man ja in gewisser Hinsicht ohnehin schon, weil sich die Erde ja die ganze
richtig
Zeit dreht.
Richtig.
Also es ist ja nicht so, dass man jetzt keine Geschwindigkeit hätte, richtig, man merkt sie bloß in der Regel nicht, weil alles andere sich genauso schnell bewegt.
Und die Umlaufbahnen werden ja auch immer langsamer, je weiter ich rausgehe. Mhm. Auf der anderen Seite werde ich, wenn ich auf so einem Turm bin, immer schneller, je weiter ich rausgehe. Und irgendwann mal trifft sich diese Umlaufbahngeschwindigkeit und meine Rotationsgeschwindigkeit hat denselben Wert und das ist auch genau dieser selbe Punkt bei 36.000 Kilometer. Hm. Und man kann das schön, wie gesagt, auf so einer Serviette mal ausrechnen. Und das war die Geschichte vom Konstantin Tsiolkovsky und er hat das wirklich, hat das konkret auch aufgeschrieben und vorgeschlagen als Alternative zur Rakete.
Aber das müsste das nicht eigentlich von der Idee her, man ist ja dann auch geosynchron sozusagen.
Ja.
Ne? Aber die geosynchronen Satelliten sind ja schon noch ein bisschen weiter draußen.
Nö, die sind genau auf dieser Höhe.
Genau da.
Genau da. Das ist der geosynchrone, geostationäre. Um genau zu sein, muss man geostationäre.
Das heißt, wenn man diesen Turm jetzt wirklich so bauen würde, dann könnte man auch direkt die Satelliten
richtig
so
mit der Handtasche nach oben bringen und dann einfach
mit dem Werkzeugschlüssel rangehen und wieder reparieren und nachtanken und so weiter.
Alles
total einfach.
Ja.
Nur, dass das halt nicht so einfach ist.
Richtig, ist nicht so einfach. Aber was es einfach macht, also.
Hat er denn auch ausgerechnet, was das Ungetüm dann wiegen würde?
Nee, hat er nicht. Dazu gibt es auch eine lustige Geschichte. Jedenfalls, hier ist wieder das, was ich vorhin gesagt habe. Dieser Turm, der überträgt den Impuls. Alles, was ich brauche, um da hochzuklettern, ist die Energie. Und die ist nicht so hoch. Ich brauche die Energie. Den Impuls, den nimmt der Turm auf, ne, als feste Struktur und überträgt die auf die Erdoberfläche. So, und jetzt geht die Geschichte weiter. Es gab also damals tatsächlich diese beiden Möglichkeiten, in den Weltraum zu kommen, diesen Fahrstuhl oder diesen Turm und die Rakete. Was natürlich so am Ende des 19., Anfang 20. Jahrhunderts war, natürlich so ein Turm nicht so interessant, weil man hat sehr, sehr militärisch gedacht. Und so eine Rakete war dann schon relevanter.
Ja.
Dementsprechend floss auch relativ viel Geld in die Entwicklung von Raketen, dann gerade auch im Zweiten Weltkrieg. Und was die Rakete irgendwie dann natürlich zu einem großen Erfolgskonzept machte. Man hat es mit der Rakete geschafft, auf den Mond zu fliegen. Großartige Sache. Mhm. Das war das Vehikel, um Dinge voranzubringen. Was man aus dem Auge verloren hat, ist der Grund, warum man eigentlich diese andere Alternative aus dem Auge verloren hatte. Sie war eben militärisch nicht so relevant. Und das heißt, erst nach dem Zweiten Weltkrieg, um genau zu sein, 1959 kam ein Landsmann vom Konstantin auf die Idee, mal auszurechnen, wie schwer der Turm wäre. Das war der Juri Arzutanov, den kann man auch mal googeln oder wikien. Und der hat gesagt, ja, der wird so schwer, dass die Erdkruste ihn nicht aufnehmen kann. Die Erdkruste würde unter dem Gewicht dieses Turmes, er würde im Erdboden versinken.
Wenn man ihn jetzt so bauen würde wie den Eiffelturm, sozusagen.
Ja,
also wenn man den Stahl. Eiffelturm sich einfach dann richtig auch mit einer größeren Basis vorstellen würde.
Genau. Das ist einfach, man braucht so viel Material, es geht.
Also hat er jetzt auch, sagen wir mal, schon die konkrete Statik, die man so brauchen würde, da quasi mit berücksichtigt.
Ja, die Statik ist auch irgendwo an der Grenze. Da gibt es Grenzen der Statik, Grenzen des Materials, aber auch schon die Gesamtmasse, die man bräuchte, wenn man das extrapoliert, das ist so brutal. Da würde einfach die Erdkruste drunter kollabieren.
Also würde dann sozusagen Turm in Magma versinken.
Richtig, einfach runter, zack, in Erdmantel und... Also es ist sowieso undenkbar. Schade. Schon die Mengen an Stahl, die man bräuchte, existieren im Universum, glaube ich, gar nicht.
Ja.
Und der Arzutanov hat aber eine Alternative. Und er hat gesagt, ja, warum machen wir es nicht so? Wir fliegen einen Satellit hoch und er hat ein Seil an Bord. Also wir starten den mit einer Rakete und der Satellit ist dann auf einem geostationären Orbit, bleibt also von der Erdoberfläche aus gesehen über einem Punkt stehen. Scheinbar.
Das war ja zu dem Zeitpunkt dann auch schon ein erreichtes Ziel. Also
ja, es war kurz vorher. Also der erste geostationäre Satellit wurde gestartet in 1964 aus Anlass der Olympischen Spiele. Aber das Konzept war natürlich schon weit vorher bekannt.
Man war sich auch relativ sicher, dass man da schon irgendwann hinkommen würde.
Richtig. Okay. Und Raketen gab es auch schon, also dass man das starten konnte und so. Und dann hat er auch gleich ausgerechnet, wie groß die Spannung auf diesem Seil wäre. Und da ist auch ein Wert gekommen, der sehr, sehr hoch war.
Also Seil reden wir jetzt auch wirklich von so einem Hanfseil sozusagen.
Ja, oder? Stahlseil.
Stahlseil.
Stahlseil. Und da gab es dann noch ein paar Jahre
später. Das war wie schwer, sagtest du, müsste das sein?
Das war, also damals hatte er hat einfach ausgerechnet ein Stahlseil, das einen durchgängigen Durchmesser hat. Egal wie dick das ist, das wird immer reißen.
Ah,
also ausgehend von Stahl. Dann kam aber...
Weil einfach sozusagen die Gesamtmenge an Material, die erforderlich ist, also die Gesamtmasse auf 35 Kilometer gestreckt, einfach so schwer ist, so viel Pull erzeugt, dass es einfach die eigene Festigkeit übersteigt. Richtig.
35.000 Kilometer.
35.000 Kilometer.
Ja, also... Das wird einfach unterm eigenen Gewicht abreißen. Es gibt nur einen Punkt an dem Seil, der wirklich schwerelos ist. Das ist nämlich der obere Punkt da. Mhm. Und man müsste obendrein auch noch ein Gegengewicht haben, weil im Endeffekt muss man natürlich dafür sorgen, dass der Schwerpunkt bei 35.000 Kilometer ist.
Mhm.
Na, das heißt also, man hat dann da oberhalb von 35.000 Kilometern ein Gegengewicht. Aber
warum braucht man das Gegengewicht? Das verstehe ich jetzt nicht.
Also im Endeffekt ist es so, dass der... der muss ja straff bleiben, der Fahrstuhl oder das Seil.
Ja.
Muss straff bleiben. Und das geht natürlich nur, wenn ich einfach ein Seil habe, was bei 35.000 Kilometer aufhört, da würde natürlich der untere Teil des Seils mit seinem Gewicht den oberen Teil nach unten ziehen. Weil das hängt ja einfach zusammen.
Klar. Natürlich, das fällt dann einfach runter. Ja, das bleibt ja nicht einfach so.
Und
das heißt, man muss genauso viel Masse nochmal auf der anderen Seite haben, damit da so ein Gleichgewicht ist. Okay, richtig. Jetzt verstehe ich es.
Das heißt also, es ist sogar so, dass der Punkt am geostationären Punkt, da bei 35.000 Kilometer, 36.000 Kilometer sind es fast, da herrscht die größte Spannung. Und das führte zu einer weiteren Idee von einem Kollegen James Pearson. Ich weiß nicht, ob man den auf Wiki findet, aber auf jeden Fall in der wissenschaftlichen Literatur. Der kam auf die Idee, wir machen das Seil einfach da dicker, wo die Spannung am höchsten ist, und da dünner, wo sie nicht so hoch ist, um zu erreichen, dass nicht so viel Gewicht unten dran hängt. Mhm. Und da kommt darauf, er könnte theoretisch dieses Seil mit jedem Material bauen, nur ist die Gesamtmasse der Materialien sehr unterschiedlich. Und für Stahl zum Beispiel, ich habe es mal ausgerechnet,
Also wo wäre es jetzt dicker?
Am geostationären Punkt wäre der dickste.
Es würde sich immer weiter nach verdünnen, nach unten.
Ja, und nach oben. Ja, und der unterste Schniepel von diesem Seil ist übrigens, da herrscht gar keine Kraft mehr. Man muss den nicht an der Erdoberfläche festmachen, im Sinne von, dass er an der Erdoberfläche zieht.
Ja.
Sondern
der hängt da einfach drüber.
Der hängt da einfach nur drüber. Und auf der anderen Seite ist es auch, kann es auch dünn sein wieder. Und der Pearson hat es dann auch so berechnet, er hat gesagt, wir machen gar kein Gegengewicht, sondern wir machen einfach ein Seil.
Ja.
Und das Gegengewicht ist dann die obere Hälfte vom Seil.
Ja.
Und das hat einen sehr interessanten Vorteil, auf den ich bestimmt nochmal zurückkomme. Das bedeutet, dass das ganze Seil 144.000 Kilometer lang wird. Vor der Länge braucht man keine Angst zu haben, weil Seile kann man unendlich lang machen.
Ja.
Angst haben muss man vor der Spannung, die auf dem Seil ist. Und die ist unabhängig davon, ob ich da ein Gegengewicht dran habe oder das einfach das Seil fortsetze im Weltraum. Und diese Spannung ist aber brutal hoch.
Warum ist das jetzt 144.000? Man würde ja erwarten, dass das Gegengewicht oben genauso lang ist wie nach unten.
Das liegt daran, dass die Erdschwerkraft eben nicht linear abnimmt, sondern das ist so eine
Asymptote. Oben
ist
muss man sozusagen noch mal sehr viel länger sein, weil dann, klar, natürlich, weil da noch weniger Schwerkraft dran rumzuppelt.
Korrekt.
Also 144.000 Kilometer.
Ja, das ist so ein Drittel zum
Mond. Megameter.
Ja, genau. Das ist so ein Drittel zum Mond. Das ist so ein Drittel von der Strecke zum Mond ungefähr.
Okay. Das ist schon was. Das muss man vor allem erstmal reinkriegen in so einen Satelliten.
Ja, da gibt es dann die Frage des Aufbaus. Ne? Also man würde dann erstmal ein Pilotkabel hochbringen, das sehr dünn ist, also dann auch unter Umständen nur eine Tonne tragen kann. Und dann würde man sukzessive an diesem Pilotseil weitere Seilstücke hochziehen, die dann dran montiert werden.
Jetzt müssen wir ja nochmal zu der eigentlichen Vision kommen, weil wir haben schon viel jetzt über Seile im Weltall gesprochen. Die Idee ist eigentlich, warum spannt man nicht einfach ein Seil ins Weltall? Und jetzt haben wir schon ausgerechnet, 144.000 Kilometer müsste es lang sein, damit es dann an dem entscheidenden Punkt, nämlich genau da, wo sich Rotation und Schwerkraft so aufheben, dass man eben geostationär so vor sich hin schwebt und eigentlich so den optimalen Punkt hat, um von dort aus irgendwo anders hin zu marschieren. Dieses lange Seil würde man gerne spannen, weil man ja dann daran hochklettern könnte.
Ja.
Einen Fahrstuhl dran tackert.
Richtig, so eine Kabine mit Rollen.
Im Prinzip könnte man aber auch selber einfach anfangen, da hoch zu klettern. Man müsste dann schon immer noch so gegen seine eigene Schwerkraft, wie man das eben so kennt, von einem Seil anarbeiten. Aber umso höher man kommt, umso weniger ist ja auch zu leisten. Also es wird dann sozusagen immer leichter, abgesehen davon, dass es im Atmen so ein bisschen knifflig wird so, und die Strahlung ist ja dann auch irgendwann auch mal ein Thema. So. Aber so von der Grundidee her könnte man dann einfach nur noch mit der Überwindung da muss man sozusagen nur noch sein eigenes Nettogewicht überwinden und man hat nicht mehr dieses Problem, von dem du anfangs gesprochen hast, dass man noch unglaublich viel sonstigen Kram mitnehmen muss am Anfang, um hochzukommen. Naja, vielleicht noch so eine Stullenpaket wäre vielleicht ganz gut.
Richtig, ein bisschen Luft nimmt man auch noch mit, aber man braucht keinen Treibstoff. Die Energie kann man anders aufbringen.
Also ich habe natürlich, klar, wenn ich da jetzt hochkletter, brauche ich natürlich schon auch Energie für meinen Schnitzel. Genau. Oder irgendwelche Weltraumtabletten.
Richtig, die dir Energie geben, wenn du da ziehst. Natürlich, wenn man da eine Kabine dranhängt, dann nimmt man Elektromotor und treibt den mit Strom an und den Strom kriegt man, indem man die Energie überträgt an die Kabine. Da gibt es verschiedene Technologien. Im Moment das was am meisten in Betracht gezogen wird, ist eine Übertragung mit Mikrowellen. Dass man auf der Erdoberfläche hat man Mikrowellensender, hat man schön ein paar Windkraftanlagen unten, die erzeugen Strom, setzen das Mikrowellen um und die Mikrowellen funken das an den Empfänger. Und der Empfänger setzt oben an der Kabine wieder in Strom um und füttert damit die Elektromotoren.
Ah, Funkstrom.
Ja, Funkstrom im Prinzip. Das gibt's heute schon, das wird schon eingesetzt.
Mein Laptop hat das noch nicht.
Das da beklage
ich auch schon seit längerer Zeit.
Ja. Genau. Das prangere ich auch total
ja.
an.
Ja. Also im Prinzip so Induktion über weite Strecken.
Ja.
Wie so ein riesiger Induktionsherd mit eigener Windkraftanlage getrieben.
Ja, Induktion ist vielleicht
das richtige Beispiel wegen der Wärme, richtig. Aber es geht darum, überhaupt die Energie zu übertragen. Man muss die dann auch nicht kabellos mitnehmen. Man strahlt das sozusagen hoch, empfängt es dort, setzt es da wieder in Leistung um und damit zieht sich dann der Fahrstuhl, diese Kabine an diesem Seil hoch.
Korrekt.
Mit irgendwelchen Rollen oder Klemmen richtig. Oder was auch immer. Das Problem ist ja gelöst.
Ja.
Wie man sich an einem Seil hochzieht. Ha. Das klingt aber schon jetzt immer noch ein bisschen nach Science Fiction.
Ja, das liegt natürlich daran, dass viele Dinge nach Science Fiction sich anhören, bis man sie dann anfängt zu bauen. Ne? Der,
ja.
ein berühmter Science Fiction Autor und Weltraumingenieur, nämlich Arthur C. Clarke, ist einer, der hat auch eine Science Fiction Geschichte über den Elevator geschrieben. Die heißt The Fountains of Paradise. Mhm. Jetzt müsste ich den deutschen Titel erst überlegen, weiß ich jetzt nicht. Er ist aber auch Ingenieur und hat tatsächlich konkret...
Fahrstuhl zu den Sternen,
okay.
Die deutsche Übersetzung ist etwas konkreter.
Wirklich darüber nachgedacht und er wurde dann mal auf so einem Kongress gefragt in München, lieber Herr Clark, wann haben wir denn unseren Weltraumfahrstuhl? Sie haben den ja jetzt schon seit längerem propagiert. Und da hat er gesagt, wir haben den Weltraumfahrstuhl 10 Jahre, nachdem alle aufgehört haben zu lachen.
Bing, wieder 10 Jahre. Oh Gott, wieder 10 Jahre. Muss ich jetzt ein sehr ernstes Gesicht machen.
Richtig. Nee, es ist tatsächlich so. Also Dinge hören sich nach Science Fiction an, solange bis man wirklich konkret anfängt, an den Problemen zu arbeiten.
Ja, genau. So war das ja bisher auch schon immer.
Ja, also sicherlich Satellitennavigation. Wenn man in den 50er Jahren jemand gesagt hätte, ich kann mit hier so einem Mobiltelefon meine Position auf der Erdoberfläche auf 5 Meter genau bestimmen, dann hätte jemand gesagt, du hast einen totalen Vogel.
Mhm. Ja, und an der Stelle ist, glaube ich, auch Science Fiction dann wiederum ein interessanter Motor, weil man da so ein bisschen vom Lachen ins Staunen kommt und vom Staunen so ein bisschen auch ins Wollen und dann ist man wahrscheinlich auch schon auf dem richtigen Weg.
Ja, da haben wir so ein bisschen kulturelles Handicap in Europa und gerade in Deutschland. Unser doch sehr fruchtbarer Skeptizismus, der immer wieder dazu führt, dass wir Dinge neu überlegen und erstmal nicht glauben, was eigentlich erstmal sehr positiv ist, sorgt aber dafür, dass wir dieses Staunen nie ganz schaffen, umzusetzen in echte Projekte. Und das ist ein bisschen schade, gerade beim Weltraumfahrstuhl. Ich denke, da gibt es Potenzial.
Hm. Jetzt sind wir ja im Prinzip so bei den Visionären. Also wir haben Clark, der das sozusagen schon mal so als Vision in den Raum projiziert hat. Wir hatten den Zirkowski, der das dann mal ausgerechnet hat, überhaupt erstmal festgestellt hat, so ja, könnte was dran sein. Clark war aber dann sozusagen nach ihm.
Ja, also Clark hat das es sozusagen schon
aufgegriffen, die Idee, ne? Genau. Dann den Arzu Tarnow, der dann mal ein bisschen nachgerechnet hat, was man denn eigentlich nun wirklich tun müsste und wo die Probleme sind. Und ja, da ist es dann erstmal geblieben bei dieser Idee, weil alle so mit Lachen beschäftigt waren, dass sie gar nicht sich getraut haben, das irgendwie weiter zu denken. Und weil es auch in gewisser Hinsicht nicht absehbar war, weil solange man, glaube ich, noch über Seil und Stahlseil nachdenkt und eben diese Abrissproblematik hat und einfach das Material, mit dem sich so etwas realisieren ließe, so überhaupt noch gar nicht auf dem, ja, in sichtbarer Weite wähnt.
Mhm.
War das dann sozusagen überhaupt nichts, worüber überhaupt jemand nachgedacht hat?
Das war dann eine Zeit lang nur eine Übung für Leute, die sich mit theoretischer Mechanik auseinandersetzen. Ne, so für Studenten konnte man mal eine Diplomarbeit drüber schreiben, über die Schwingungsmoden von so einem Elevator. Bis dann tatsächlich, also es gab ja dann auch Materialien, die ein bisschen stärker waren, wie Kohlefaser, die war dann besser als Stahl geeignet. Aber reicht nicht. Also Kohlefaser ist um Faktor 10 zu schwach. Also man braucht ein Material, das 10-mal reißfester ist als Kohlefaser beim gleichen Gewicht. Mhm. Wenn man das ausrechnet.
Und Kohlefaser war zumindest lange Zeit so mit das reißfesteste überhaupt, oder?
Heute auch nur um kleine Prozentbeträge übertroffen von Dingen wie Kevlar und Dyneema, diese kommerziellen Verbundwerkstoffe. Mhm. Die sind einfach nur 10-20% stärker als Kohlefaser. Was aber dann passierte natürlich in den 80er Jahren, war die Entdeckung der Buckminster Fullerene, da gab es ja auch einen schönen Nobelpreis für, und die Entdeckung, dass man aus der Kohlenstoff-Diamantbindung, die ja der Kohlenstoff geht ja verschiedene Arten der Bindung ein und die Diamantbindung ist eine der stärksten molekularen Verbindungen, die es überhaupt gibt, dass es die auch im Makroskopischen gibt. Also man kriegt nicht nur Moleküle, sondern Objekte, die wirklich schon makroskopisch auch zu sichtbar sind, die aus praktisch einem einzigen Kohlenstoffstrang bestehen.
Und das bleibt man da entdeckt. Nur um auch mental mitmarschieren zu können. Also du beziehst dich erstmal auf Buckminster Fuller, ja, der mit dem Dom, ja, ja, der so heute auch für so hübsche Zelte sorgt, dass man quasi aus solchen Fünfecken und ich glaube bisweilen auch einige Sechsecke mit eingearbeitet, diese schönen großen Zeltkonstruktionen machen, die so selbsttragend sind. So
richtig.
Der Buckminster Dom oder wie heißt der? Fuller Dom? Ich weiß gar nicht genau. Und die Erfindung oder die Entdeckung der Fullerene ist jetzt quasi auf Atom, also auf Molekülebene. Richtig. Dass es Moleküle gibt oder dass man sie machen kann?
Dass es die gibt. Die gibt es ganz natürlich im Rauch. Wenn man Ruß produziert, dann sind immer Fullerene drin. Man hat die nur entdeckt. Die gibt es auf natürliche Art und Weise. Mhm. Das ist erstmal ein C60-Molekül, also ein Molekül, das aus 60 Kohlenstoffatomen besteht, die eben über diese Diamantbindung miteinander verbunden sind.
Und das ist genau so eine Fünfeckkonstruktion, ja, wie der Dom von Buckminster
richtig,
Fuller.
Richtig.
Das heißt, man hat sozusagen einfach etwas entdeckt, was rein zufällig genauso diese Struktur hatte und man wusste sozusagen...
So ganz zufällig ist das natürlich nicht. Also natürlich bilden sich Moleküle gemäß gewisser Regeln und eine davon ist natürlich die Minimierung der Bindungsenergie. Und dieses geometrische Konstrukt dieses Doms stellt ein energetisches Minimum dar, wie sich so ein Molekül bilden kann. Deswegen kommen die auch natürlich sehr häufig vor.
Ah, weil es sozusagen einfach so eine Optimierung ist, so ist man dann auch leicht oder hat das, also worauf hat das Auswirkungen auf Festigkeit, Gewicht?
Ja. Was? Also der eine Aspekt ist natürlich die Festigkeit, dadurch, dass es nicht nur physisch verbunden sind, sondern ein richtiges Molekül ist. Die meisten Materialien, die wir so kennen, sind ja gar keine durchgehenden Moleküle. Jetzt hier so zum Beispiel ein Faden in meiner Hose, der besteht aus einem verdrillten Baumwoll und die Baumwolle selber sind mikroskopische Fasern, die aber nur aneinander lagern.
Die sich verhaken,
die physikalisch zusammenhängen, aber nicht chemisch miteinander verbunden sind, deswegen kann ich die relativ einfach auseinanderziehen. Bei diesen aus den Buckminster Fullerenen abgeleiteten makroskopischen Molekülen, man nennt die dann Nanoröhrchen, wenn man die länger macht, ist das nicht so. Die sind wirklich ein durchgehendes Molekül mit sehr starken interatomaren Kräften. Das heißt, zwischen den Atomen in diesem Riesenmolekül herrschen richtige starke Kräfte. Man kann die nicht auseinanderziehen. Also man kann die schon auseinanderziehen ab einer gewissen Grenze. Aber diese Grenze liegt ungefähr bei einem Faktor 50 bis 100 so stark wie eine
Kohlefaser. Also das, was man so bisher als das Festeste entdeckt zu haben schien, das wird jetzt übertroffen von einer Struktur, die schon auf Molekülebene so optimal zusammengesteckt ist, dass eben diese Festigkeit erreicht wird bei gleichzeitiger, also auch beim Minimalismus. Das heißt, es kommt mit relativ wenig Gewicht daher. Richtig. Und in gewisser Hinsicht bedingt sich das auch. Also weil das eben so optimal tariert ist, entsteht das eine auch durch das andere. Dadurch, dass es so leicht ist, ist es dann auch relativ reißfest.
Richtig. Diese Nanoröhrchen, die sind hauptsächlich hohl. Die bestehen hauptsächlich aus Vakuum.
Ja, aber die Nanoröhrchen sind jetzt sozusagen die eigentliche Erfindung und Neuschaffung auf Basis dieser Entdeckung, dass man solche Fullerene auch tatsächlich in der Natur auch schon gefunden hat.
Dachte man anfangs,
aha,
dass man die nur künstlich erzeugen kann. Mittlerweile weiß man, dass die auch natürlich im normalen Ruß vorkommen. Also wenn ich hier eine Kerze nehme, die ein bisschen rußig verbrennt und lege das, was nachher rauskommt, unter ein Mikroskop, ein sehr hochauflösendes Mikroskop, da wird man schon per Zufall einige Nanoröhrchen drin finden.
Ah.
Die sind nicht sehr lang. Die sind dann so ein paar Mikrometer lang. Man kann aber natürlich die Bedingungen im Labor dann so verändern, dass man die noch länger machen kann. Die Grenze heutzutage für die Länge von so einem Nanoröhrchen liegt bei typischerweise 2 Millimeter.
Also dieses normale Fullerän ist ja mehr so wie so ein Fußball quasi. Ne? So eine Fußballgitterstruktur, also mehr so kreisförmig in sich abgeschlossen. Richtig. Und das Nanoröhrchen ist dann so quasi, wenn man den Fußball so in die Unendlichkeit aufklappt und quasi nur so eine Außenwand hat aus dieser selben
Richtig.
Struktur.
Also wie kann man es schön visualisieren? Wenn man den Fußball in der Mitte auseinanderhackt, da hat man 2 Hälften und dazwischen wickelt man einen Zylinder aus demselben Material.
Ja.
Und das ist genauso.
Zieht es einfach in die Länge.
Genau, man zieht das einfach in die Länge mit mehr Atomen, die dazwischen liegen.
Mhm.
Und dann kriegt man so eine Röhre.
Eine Röhre aus so 5er-Patches.
5er- und 6er-Patches sind das immer abwechselnd.
Mhm.
Diamantbindung halt. Das ist dieselbe Bindung, die Kohlenstoff in Diamant annimmt, mit dem Unterschied, dass im Diamanten ist es eine dreidimensionale Struktur, bildet sich ein ganzer Kristall.
Ja.
Und in dieser Bindung ist es eine Ebene. Es gibt auch ein neues Material, das erst jetzt im Millennium entdeckt wurde, es nennt sich Graphen. Das ist einfach so eine Platte, bestehend aus dieser zweidimensionalen Struktur.
Mhm. Das aber jetzt nicht natürlich, sondern das ist wirklich hergestellt.
Das muss man unter kontrollierten Bedingungen herstellen.
Das ist ja auch ein recht heißer Stoff, wo gerade alle so ein bisschen mit den Augen rollen.
Richtig.
Auch mit Batteriefähigkeiten und so weiter.
Ja.
Mhm. Man kann sagen, so das Fünfeck, das ist so, da lauert die Zukunft sozusagen.
Ja, auf jeden Fall für den Kohlenstoff.
Mhm.
Weil der Kohlenstoff natürlich durch seine Elektronenkonfiguration, der hat 4 freie Valenzelektronen. Das hängt damit zusammen, wenn man mal im Periodensystem schaut, wo der steht und so weiter. Das sind eben Atomphysik-Grundlagen, die dahinter stecken. Da ist diese Fünfeck-Konfiguration extrem stabil.
Mhm.
Und was man jetzt in den 90er Jahren erreicht hat, man hat diese Kohlenstoff-Nanoröhrchen gehabt und hat mal, wenn die so ein paar Millimeter lang sind, kann man ja schon mal mit so einem Mikroapparat mal dran ziehen und mal gucken, wann das Ding reißt. Und da hat man tatsächlich festgestellt, dass sie Faktor 50 bis 100 reißfester sind bei gleichem Gewicht wie eine normale Kohlefaser. Und das Dumme ist...
Und leichter ist es auch.
Nee, genauso leicht.
Okay.
Genauso leicht. Weil Kohlefaser ist auch ziemlich fluffig. Aber das ist in Kohlefaser liegt tatsächlich auch, ist ja ein Verbundwerkstoff. Das ist hauptsächlich Graphit und amorpher Kohlenstoff, der verbunden ist mit so einem Harz.
Mhm.
Und da sind auch nur die physikalischen Kräfte zwischen diesen Graphitpartikeln und dem amorphen Kohlenstoff und dem Harz, die das zusammenhalten.
Mhm.
Und in den Nanoröhrchen ist es tatsächlich eine chemische Verbindung. Molekulare Verbindung, die das zusammenhält. Deswegen ist das eben umso viel reißfester. Der Trick ist jetzt das Problem, oder na gut, dann hat man eben angefangen zu rechnen. Hat man gesagt, okay, wenn wir jetzt mal so Nanoröhrchen nehmen würden, können wir damit einen Elevator bauen, einen Space Elevator? Und dann war die Antwort, ja, können wir.
Das ist jetzt quasi ja die Verheißung. Auf einmal hat man einen Stoff gefunden, der genau die Bedingungen mit sich bringt, weil der ist ja auch recht klein dann, also ist sozusagen auch vom benötigten Volumen her selber schaubar.
Richtig.
Und Reißfestigkeit ist gegeben. Und 50 bis Faktor, wie war das bei der Kohlefaser, fehlte Faktor 10, wenn ich das nochmal richtig erinnere.
Richtig.
Und jetzt ist man bei Faktor 50 bis 100, sprich hält.
Das hält. Genau.
Also wenn man sich jetzt vorstellt, dass man, müsste man dann immer noch diesen Kegel bauen oder...
Ja, man müsste immer noch so einen Kegel bauen, der wäre allerdings sehr wenig ausgeprägt. Wenn man einen Faktor, jetzt muss ich kurz überlegen, Faktor 10 erreicht in der Festigkeit, dann ist das Verhältnis vom dicksten Punkt zum dünnsten Punkt ungefähr 4 zu 1. Das heißt, wenn ich hier unten mit einem Millimeter anfange, bräuchte ich 4 Millimeter. Also es ist kaum
belanglos
genau.
Mhm.
Jetzt gibt es aber immer noch natürlich ein Problem. Wer aufgepasst hat, hat natürlich mitgekriegt, dass 2 Millimeter sind nicht 144.000 Kilometer.
Nö, müsste man schon ein bisschen länger strecken.
Müssen ein bisschen länger strecken. Man kriegt die Dinger tatsächlich nicht sehr viel länger erstmal im Labor.
Warum?
Weil die entstehen aus einem Prozess, nennt sich chemische Dampfablagerung. Ich kenne nur das englische Wort. Chemical Vapor Deposition, also chemische Bedampfung. Mhm. Man hat so einen Kohlenstoffdampf, den erzeugt man in einem Reaktor mit Methan, hitzt das auf 900 Grad auf, dadurch dissoziiert das Methan. Methan besteht aus Kohlenstoff, Wasserstoff. Wasserstoff flitzt in der Gegend rum, Kohlenstoff bleibt in der Dampfphase übrig. Mhm. Und der schlägt sich an Katalysatoren ab. Und Katalysatoren sind typischerweise Nickelpartikel, nanometergroße Nickelpartikel, und an denen wächst so ein Nanoröhrchen auf natürliche Art und Weise. Wie so ein Strumpf sieht das aus. Das kann man auch im Elektronenmikroskop visualisieren.
Das dockt da einfach dann an.
Das dockt da an, genau. Weil von selbst können die nicht zusammen. Das hängt mit der Chemie zusammen. Können wir bei Gelegenheit drüber reden.
Ja.
Sondern nur in diesem Partikel geht das, und da wächst da so ein Strumpf raus. Das Dumme ist, dieser Nickelpartikel, der erodiert, der wird selber durch diesen Prozess werden da Stückchen weggerissen,
wird verschlissen,
genau. Prozess. Und der ist dann irgendwann mal nach typischerweise so einer Minute ist dieser Prozess beendet. Mhm. Und da das ein paar Mikrometer wächst pro Sekunde, hat man dann eben nur so ein paar hundert Mikrometer oder vielleicht mal 1000 Mikrometer zusammen, das ist ein Millimeter.
Also müsste man einen Weg finden, wie man dann noch mehr Nickel dazu bringt in dem Moment.
Das wäre eine Möglichkeit. Aber es gibt seit ungefähr 5 Jahren eine andere Möglichkeit. Man kann das Zeug tatsächlich verspinnen. Verspinnen hat den Vorteil, ich kann aus den Dingern tatsächlich ein unendlich langes Kabel machen. Da gibt es an der Rice University in Texas gibt's eine Gruppe, die macht das regelmäßig. Die haben schon große Trommeln, da können die unendlich lange Kabel mit diesen Dingern machen. Nachteil beim Verspinnen ist natürlich, wir sind wieder zurück
bei der mechanischen Verschlingung sozusagen.
Richtig, die sind nur
nicht mehr dieselbe Reißfestigkeit.
Richtig. Und man verliert die Reißfestigkeit und man ist wieder ungefähr bei derselben Größenordnung wie Kohlefaser.
Ja.
So, und jetzt ist es aber so, wir sind gerade an dem Punkt angelangt, wo wir eigentlich, was brauchen wir, um das Seil zu machen? Wir müssen diese Fasern lang genug machen, die wir dann verspinnen, dass diese physikalische Verschlingung der einzelnen Fasern stärker wird, weil die wächst natürlich mit der Länge der einzelnen Faser. Je mehr Oberfläche ich aneinander lagern kann, umso schwieriger ist es, die zwei auseinanderzureißen.
Mhm.
Dass es schwieriger ist, zwei einzelne Fasern auseinanderzureißen, als eine zu zerrupfen.
Mhm.
Weil diese eine zu zerrupfen, wissen wir, ist eine sehr schwer zu erreichen wegen dieser starken molekularen Kräfte. Und wenn man es ausrechnet, kommt man drauf, dass man so ein paar Zentimeter, vielleicht 10 Zentimeter lange Fasern braucht.
Ah, und wenn man dann anfängt zu verschlingen, dann wird es
stark genug.
Also nicht der Faktor 50 und 100 von den theoretischen reinen Nanoröhren, aber zumindest mehr
Faktor
als
20.
So, dass man dann diesen interessanten Faktor 10 dann hinter sich lässt.
Richtig.
Und dann hält es auch.
Das hält. Und dafür braucht man eigentlich nur, Anführungszeichen oben, Nanoröhrchen, die 10 Zentimeter lang sind. Mittlerweile, es gibt immer mal wieder Veröffentlichungen. Vor ein paar Jahren hat mal einer berichtet von 2-3 Zentimetern. Eine Gruppe aus Peking hatte auch schon mal 18 Zentimeter.
Mhm.
Das Doofe daran ist, dass im Moment von den Leuten, die diese langen Nanoröhrchen machen, keiner über den Elevator nachdenkt. Die sind im Moment eher aus auf die elektrischen Eigenschaften von diesen Nanoröhrchen. Und deswegen gibt es in die Richtung keine Bewegung. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir jetzt an dem Punkt angelangt sind, wo wir dieses Kabel konstruieren könnten, wenn wir aufhören zu lachen.
Mhm. Ich bin ganz ernst jetzt.
Ja, gut, ja. Ich auch, total.
Ach, Mist. So, das heißt, okay, es gibt sicherlich noch ein paar Probleme zu lösen.
Richtig.
Aber man kann das jetzt eigentlich so denken, es ist zumindest absehbar, dass man so ein langes Seil macht.
Mhm.
Das ist ja jetzt recht dünn, aber 100, also bei den 144.000 Kilometern würde es schon noch bleiben.
Ja.
Wenn man das jetzt aufwickelt, das ist ja auch nochmal so eine Problematik, weil man kann es ja nicht in der vollen Länge hochbringen. Und die Idee ist auch immer noch von oben nach unten lassen.
Ja,
also
genau.
Das ist sozusagen, okay. wie viel Masse hätte denn dieses Seil, dieses dünne Seil?
Also man bräuchte, um eine Kabine mit einer Tonne Nutzlast, also eine 1 Tonne Nutzlastkabine, alles drum und dran,
ja,
hochzuziehen, bräuchte man ein Kabel mit einer Masse von 30 Tonnen.
Hm.
Und das kann man mit einer Rakete schon starten. Das hat natürlich dann unten eine Dicke von Submillimeter. Ja. Auch oben, das wird nicht viel dicker. Das ist halt ein sehr reißfestes Material. Das ist
ja
irgendwie so, keine Ahnung, das wird dann 200 Mikrometer dick sein. Gerade so, dass so wie ein Haar, menschliches
und
Haar.
Und da kann man, da eine kann Tonne man die dran Kabine hängen. Mit einer Tonne dranhängen.
Ja, das ist das Verrückte an dem Material. Das ist so reißfest.
Krass.
Na, kannst du hier schön, keine Ahnung, VW Golf dranhängen an ein Haar. Ja, das ist das Erstaunliche an dem Ding, wirklich, dieses Material.
Ja.
Und dann, das wickelt man, alle 144.000 Kilometer wickelt man auf und spult es dann oben ab. Da muss man natürlich so, ich würde sagen, 2-3 Raketenstarts wird man brauchen, um das da hinzubringen. Muss man dann montieren da, muss zusammendocken. Das wird nicht einfach sein, aber es ist machbar heute. Die ISS zum Beispiel wiegt 450 Tonnen. Die wurde auch nicht an einem Stück gestartet.
Ja, aber das Seil müsste man ja dann da oben zusammenfädeln quasi.
Naja, also das Seil würde ich vielleicht schon als ein Stück starten.
Obwohl es 30 Tonnen hat.
Obwohl es 30, das geht. Aber ich meine, unsere Ariane kann zum Beispiel 20 Tonnen starten. Die amerikanischen, jetzt wird ja zum Beispiel dieses SLS wird entwickelt, das startet 2017 zum ersten Mal. Der soll eine Nutzlastkapazität von 70 Tonnen haben.
Ah, okay, gut.
Also man kommt da schon in die Ecke, dass man es, also
kriegt man hoch.
Kriegt man.
Also erstmal ein Kabel hoch, also erstmal einen Ort hoch und dann ein Kabel rein und dann den Rest und dann baut man das irgendwie zusammen robotisch und dann wird es abgelassen und man lässt es dann quasi in beide Richtungen gleichzeitig.
Das geht das relativ schnell. Das hat man auch schon mal ausprobiert, wie man so ein Kabel ausspult.
Man bräuchte auch nicht ein Kabel, sondern es sind eigentlich zwei.
Ja.
Ne? Also, weil die müssen ja an der Stelle nicht verbunden sein.
Richtig. Mhm. Sind also praktisch das obere und das untere Ende lässt man gleichzeitig raus und der Satellit verbleibt auf dem Schwerpunkt. Na? So geht das dann. Und das spult sich auch von alleine raus. Man braucht nur eine Bremse. Weil die Erdgravitation
fällt ja quasi runter.
Die Erdgravitation zieht dann auf der einen Seite und die Erdzentrifugalkraft auf der anderen Seite. Wenn man das erstmal so, keine Ahnung, 1-2 Kilometer, muss man das rausschießen mit so einem kleinen Düschen, keine Ahnung. Das hat man auch schon mal getestet mit dem Space Shuttle. Gab es mal eine Mission in den 90er Jahren, die hieß TSS. TSS-1R zum Beispiel war die letzte. Da hat man mal so ein 30 Kilometer langes Kabel da mal, und wenn die so 1-2 Kilometer draußen sind, dann
ziehen die sich quasi von alleine richtig raus.
Da muss man dann bremsen, damit es nicht zu schnell geht. Aha. Aber das sind alles Technologien, die schon existieren.
Hm. Das heißt jetzt, um noch mal ein bisschen zusammenzufassen, man hatte die Vision, dann hat man viel darüber nachgedacht, was man eigentlich bräuchte, festgestellt, das gibt's alles gar nicht. Dann gab es ein paar neue Entdeckungen, vor allem diese Fullerene und daraus ableitend dann eben diese Nanoröhrchen mit ein bisschen Forschung hinterher. Das ist jetzt zumindest absehbar, wenn auch noch nicht machbar ist, dass man im Prinzip davon ausgehen kann, dass es irgendwann möglich ist, das benötigte Seil tatsächlich zu bauen. Mhm. Was nicht nur in der Lage ist, sich selbst zu tragen, sondern darüber hinaus auch noch eine Nutzlast nach oben mitführen könnte, die man dann mit so einer Mikrowellenkanone von unten mit Energie ausstattet und dann fährt da einfach so ein Fahrstuhl hoch und ist dann auf einmal 36.000 Kilometer, 35 oder 36?
Es sind knapp, also 35.890.
Also okay, fast 36, ja. Okay, deswegen dachte ich auch, dass die geostationären Satelliten noch ein bisschen höher sind, aber das ist natürlich Quatsch, weil genau das ist natürlich der Ort. Wie auch immer, dann hat man da oben sozusagen seinen Ort und was kann man denn dann jetzt damit machen? Also ich meine, der hat jetzt so diesen 144.000 Kilometer langen Schwanz, das schwappt fast bis zum Mond, ist ja auch wirklich eine aberwitzige Konstruktion. Was kann man denn jetzt damit tun?
Alles. Damit kann man echt eine Menge Probleme lösen, die wir heute haben.
Was denn so?
Energie. Also der Energiekonsum auf der Erde wächst mal fleißig vor sich hin. 10 hoch 26 Watt verbrauchen wir so im Moment.
Mhm.
Wattstunden, Wattsekunden, Entschuldigung. 10 hoch 26 Wattsekunden in einem Jahr ist der Weltenergiebedarf und steigend. Und Im Moment haben wir ja eine Riesendiskussion, wie kann man am besten Energie produzieren, und auch die Kosten steigen immer weiter. Wir haben aber eine riesen Energiequelle, das ist nämlich die Sonne. Auf der Erdoberfläche, die mit Photovoltaik einzufangen, hat so ein paar Probleme. Nämlich, erstmal scheint die Sonne nicht immer, schieben sich auch manchmal die Wolken davor. Es ist nicht nur die Nacht, die uns da Probleme macht. Und zum anderen verbraucht man auch eine Menge Fläche, wo man eigentlich gerne Nahrung anbauen würde, für Photovoltaik. Und das ist natürlich bei der Ernährungslage auch nicht keine gute Wahl. Wenn ich diese ganze Photovoltaik im Weltraum machen kann, habe ich zwei Vorteile. Ich verbrauche keine Erdoberfläche. Ich kann also nach wie vor meinen Reis anbauen. Und ich habe 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr Sonne. Und zwar nicht nur einfach schräg einfallende Sonne, sondern direkt drauf. Das sind 1,3 Kilowatt pro Quadratmeter. Und genau wie ich die Energie für diese Kabine von unten nach oben kriege, kriege ich natürlich auch im Weltraum gewonnene Energie von oben nach unten. Die Idee ist nicht so besonders neu, nennt sich Space-Based Solar Power. Das wurde schon in den 90ern mal diskutiert, wenn man das vom Satelliten aus macht und man kommt drauf, dass man eigentlich ein Kraftwerk bräuchte, das so ein paar zigtausend Tonnen wiegt, um das, damit sich das lohnt. Und so, das geht, sowas kann man mit Raketen nicht starten. Das ist einfach, wenn man es ausrechnet, die Kosten davon sind so immens, dass man das vergessen kann. Mit einem Weltraumfahrstuhl ist die Gleichung ganz andere. Da kommt das nämlich hin, da kann man plötzlich so ein Ding starten mit mehreren zigtausend Tonnen und muss es natürlich dann im Erdorbit montieren und die Energie hier runterholen. Da hätten wir alle Energieprobleme, die wir uns je ausdenken könnten, gelöst. Das ist schon mal ein ganz großer Punkt. Und das andere ist, wir werden dann plötzlich verbunden mit dem...
Also ja. Nur um das mal klar zu machen, es geht nicht darum, jetzt irgendwie die Energie an dem Seil runterzulassen, sondern das Problem ist immer nur, wie kriegt man so viel Shit da überhaupt hoch, richtig, um das irgendwie zu machen, weil das irgendwie mit Raketen nicht denkbar ist, weil es einfach zu lange dauern würde, zu teuer ist und riskant ist es in gewisser Hinsicht auch noch.
Richtig.
Und hätte man aber einfach so einen Fahrstuhl, mit dem man so, ich weiß nicht, wie lange wäre der eigentlich unterwegs?
Kommt drauf an, wie schnell du den fahren lässt. Also ja. wenn du jetzt...
Also ich meine, wie schnell könnte man sich das so vorstellen?
Man kann sich da vorstellen, also solange man noch die ersten 30 Kilometer ist man ja noch in der Erdatmosphäre, da wird man vielleicht großartig über ein paar hundert Kilometer pro Stunde nicht rausgehen wollen. Aber die 30 Kilometer sind natürlich schnell überwunden und danach ist man im Vakuum, da kann man eigentlich, ja, hundertfache Schallgeschwindigkeit ist überhaupt gar kein Thema.
Hundertfache Schallgeschwindigkeit?
Das wären dann 30.000.
Hat aber schon dann auch noch so ein mechanisches Problem, man muss ja dann immer noch an diesem Seil.
Ja, also da gibt es bestimmt interessante Aufgaben zu lösen, ja. Aber gut, da muss man Rollen haben, die so schnell abrollen können und...
Also es könnte sein, dass man da so in ein paar Minuten oben ist.
Ja, nicht Minuten. Ja, das wäre vielleicht ein bisschen zu schnell. Ich würde sagen, ich würde ein paar Tage veranschlagen. Sagen wir mal 3-4 Tage. Das wären dann 3-4 Tage. Das sind 500.000 Sekunden. 140.000 Kilometer. Das sind 30. Da bräuchte man so 2000 Meter pro Sekunde wär ein guter Wert.
Mhm.
2000 Meter pro Sekunde, das ist ja noch nicht mal, das sind ja gerade mal siebenfache Schallgeschwindigkeit. Also ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben.
Ja. Das ist ja nichts. Ich gerade so. Das fahre ich täglich.
Ja.
Aha.
Ja. Und
Also um eine Tonne hochzubekommen, bräuchte man ein paar Tage und man muss ja auch wieder ein paar Tage warten, bis man unten ist.
Ja.
Und dann muss ja auch wieder zurück. Das heißt, man könnte vielleicht so in der Kapazität von einer Tonne pro Woche denken.
Also ich würde es so, also die Idee dabei ist, man hat erstmal nur eine Tonne. Und in diesem ersten Pilotfahrstuhl tut man Stücke vom Seil und verstärkt das Seil. Hm. So weit, bis man irgendwann mal eine 100 Tonnen Kabine dranhängen kann. Na, je stärker das Seil, umso mehr kann ich dranhängen.
Ah.
Na, also der baut sich selber auf, der Fahrstuhl. Das ist so eine von den Grundideen. Da gibt es auch ein paar Ingenieursprobleme zu lösen, weil ich kann natürlich dann kein ganzes Stück Seil nach oben bringen, sondern immer nur Seilfragmente, die eben nicht die 144.000 Kilometer abdecken. Und das klappt aber, man kann da immer Stücke nehmen und die dann quer verriegeln, alle paar hundert oder vielleicht alle paar tausend Kilometer macht man dann so eine Querverriegelung, die Last übertragen kann zwischen den verschiedenen Strängen des Seils. Da gibt es Lösungen für.
Das heißt, das Ding wird dann so richtig zur Autobahn ausgebaut, wenn man richtig eigentlich nur mit einem Trampelpfad angefangen hat.
Richtig. Und dann hat man eine Kabine, die so ein paar hundert Tonnen tragen kann. Dafür brauche ich ein Seil mit einer Masse von 30.000 Tonnen. Und dafür habe ich dann, da sind 30.000 Tonnen ungefähr. Und wenn ich dann 100 Tonnen transportieren kann, da habe ich dann natürlich ein paar tausend Tonnen. Das sind dann schon ein paar Starts, bis ich dieses Photovoltaikkraftwerk dann im Weltraum habe, aber also, innerhalb von 10 Jahren kann man das aufbauen.
Das heißt, da kann man so im Prinzip so auch mal mit einem Panzer irgendwie ins Weltall fahren. So.
Ja, und da sind plötzlich ganz andere Größenordnungen da. Ne?
Der Gedanke allein.
Ja.
Abgesehen von der Energiesache, was jetzt den Nutzen betrifft, ich meine, es wird ja schnell klar, in dem Moment, wo man irgendwie beliebiges Zeug da hochgefahren bekommt und das auch innerhalb relativ kurzer Zeit, ich wollte jetzt auf diese Geschwindigkeit eigentlich nur deshalb raus, um mal so ein bisschen auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie lange dann auf einmal die Prozesse wären, um eine Mission zu starten, aber im Vergleich zu dem, was man heute hat, wo man wirklich über Jahrzehnte teilweise so eine Mission plant, durchführt, einmal explodieren lässt und dann nochmal macht und dann ist man dann irgendwann mal oben mit ein paar Tonnen, könnte man jetzt hier quasi in so einem Monatszyklus Zeug abfeiern und hätte dann da oben wahrscheinlich so eine Art ISS, die da so mitschwebt, so eine Plattform, an der man dann immer wieder irgendwas andockt und von dem aus man andere Sachen macht und dann kann man ja von da aus auch Missionen zu anderen Satelliten, die da rumfliegen, starten etc.
Richtig. Und das ist eine andere Anwendung von dem Fahrstuhl ist, man ist dann tatsächlich mechanisch mit dem Weltraum verbunden. Das bedeutet zum Beispiel, ich kann ohne Raketenantrieb, wenn ich von dem Ende des Seils loslasse, bis zum Saturn fliegen. Ohne einen Tropfen Raketentreibstoff. Liegt einfach daran, dass ich natürlich an der anderen Seite habe ich eine nach außen wirkende Kraft und auch eine sehr hohe Geschwindigkeit. Das heißt, wenn ich da loslasse, da fliege ich auf einer hyperbolischen Bahn weg von der Erde bis zum Saturn.
Also wenn man sich sozusagen noch eine zweite Kabine vorstellt, die an dem anderen Ende dranhängt.
Richtig.
Und dann wird man so mit 144.000 Kilometern Abstand um die Erde herumgeschleudert.
Richtig. Und dann lässt man da los, dann fliegt man bis zum Saturn.
Was ist das so für ein Speed, der sich daraus so ergibt? Also wie schnell?
Mal rechnen. 144 mal, das sind 144 mal, dann muss man die Rotationsgeschwindigkeit der Erde nehmen, also 2 Pi pro Tag.
Ich befordere dich.
Ich habe keinen Computer hier, das ist meine Maläste.
Ja.
Also ich denke mal, man kommt so auf ein
paar. Also mir würde so ein gefühlter Faktor reichen, wie viel schneller das ist, als man normalerweise eine Rakete hier so beschleunigt bekommt für solche Missionen.
Das Dumme ist, die Raketen sind normalerweise viel schneller im Erdorbit.
Ja.
Ne, also du hast so einen Satellit, die ISS fliegt mit 8 Kilometer pro Sekunde.
Ja.
Da oben hast du vielleicht nur 4 Kilometer pro Sekunde. Die Fluchtgeschwindigkeit an der Stelle liegt aber bei... Nee, du hast ungefähr 10 Kilometer pro Sekunde da oben. Die Fluchtgeschwindigkeit liegt aber an der Stelle ungefähr bei 3 Kilometer pro Sekunde. Nehmen wir 4,5 Meter pro, Kilometer pro Sekunde. Das heißt, du bist oberhalb der Fluchtgeschwindigkeit und den Restenergie, den du hast, der macht dann dir eine unendliche Geschwindigkeit.
Also Fluchtgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, die man braucht, um die Anziehungskraft der Erde
richtig
hinter sich zu lassen.
Genau. Die Fluchtgeschwindigkeit in der niedrigen Erdumlaufbahn sind 11 Kilometer pro Sekunde. Und weiter draußen nimmt die natürlich ab,
klar,
weil du eben weiter weg von dem Zentrum der Erde bist.
Mhm.
Und das heißt also, du kannst das Sonnensystem komplett erreichen mit Vehikeln einfach. Mit irgendwelchen Raumvehikeln ohne Antrieb kannst du dahin. Wenn du da ankommen willst, brauchst du natürlich wieder einen Raketenantrieb. Das ist ja klar, willst du jetzt zum Beispiel zum Saturn reinfliegen, dann musst du natürlich diesen Gravitationswall auch wieder rückwärts überwinden. Da brauchst du dann wieder. Aber um hinzufliegen, brauchst du keinen. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch um andere Himmelskörper auch Fahrstühle bauen. Ich könnte zum Beispiel auf dem Mond auch so ein Kabel haben und könnte von dem Erdkabel zum Mondkabel fliegen ohne Raketenantrieb und könnte dann ins Mondkabel runterklettern. Das heißt, ich hätte eine mechanische Verbindung von der Erdoberfläche zur Mondoberfläche. Mhm. Das geht.
Das heißt, Weltraumfahrt würde eher so ein gigantisches Frisbee-Turnier ausarten, wo man sich dann einfach die ganze Zeit nur noch so von Ast zu Ast schwingt, so ein bisschen so Weltraum-Tarzan-mäßig.
Richtig.
Aha.
Ist nicht so abenteuerlich wie jetzt so eine Rakete wie Buck Rogers.
Ja, also, ne? Ich mir das so vorstelle, nicht ganz so Mensch, man schwingt sich da so von Weltraumseil zu Weltraumseil. Ja? Nur mit dem Urschrei wird es natürlich etwas schwierig da draußen. Da könnte man sich ja was Neues einfallen lassen. Sprich, der Space Elevator ist, sagen wir mal, eine generelle Vision für eine ganz andere Art und Weise ins All zu gelangen und dort auch weiterzugehen. Das ist eine neue Ansatz, um diesen ganzen auch ja sehr nützlichen und auch kritischen Bereich der geostationären Umgebung anders zu bewirtschaften. Ja, auch so die Probleme, die wir derzeit haben mit diesem ganzen Weltraummüll und Sachen, die da noch zu entsorgen sind. Es ist so teuer, dahin zu kommen, um dort überhaupt irgendwas zu machen, dass eben vieles überhaupt gar nicht erst erörtert wird, weil es einfach alle Möglichkeiten sprengen würde. Auch das würde auf einmal in eine ganz andere Relation geraten. Mhm. Aber jetzt mal ehrlich, ein Seil spannen ist auch irgendwie, ich meine, da kommt ein Flugzeug und fliegt da durch und das war's. Ja,
genau. Also da sollten wir mal über die Probleme sprechen. Also ich will
auf
nicht,
jeden Fall.
Ich will nicht den Eindruck erwecken, dass ich der Meinung bin, der Weltraumfahrstuhl wäre jetzt morgen machbar. Also es gibt eine Menge Probleme. Flugzeug ist ein schönes Thema. Da würde man natürlich einen Sektor sperren, dass man sagt, okay, das ist ja immer eine Stelle auf der Erde. Ne? Im Moment wird drüber nachgedacht, dass man eine Stelle, die angedacht ist, ist, ich glaube, östlich von den Galapagos-Inseln, am Äquator muss man es natürlich festmachen. Und da hat man dann, würde man ein Gebiet, keine Ahnung, 100 Kilometer im Radius drumherum einfach für den Luftraum sperren, dass da keine lang fliegen kann. Da gibt es auch schon die Startrampen für Raketen, die sind heute auch gesperrt. Wenn da ein Start ist bei uns in Kourou, dann ist der Luftraum da gesperrt. Darf auch keiner drüber fliegen.
Ja.
Andere Probleme.
Aber da muss man natürlich auch nur mal für ein paar Stunden sperren oder vielleicht einen Tag oder so. Aber
ja, schon fast permanent gesperrt, da der Luftraum. Also gerade Cape Canaveral zum Beispiel ist jetzt permanent gesperrt. Das ist so eine Flight Restriction Zone, da darf man gar nicht mehr reinfliegen. Kein Airliner darf da reinfliegen.
Ja. Muss aber dann natürlich dann auch sichergestellt werden, dass da keiner reinfliegt, weil ich meine, es gibt ja auch
Chaoten.
Ich will jetzt nicht gleich in so terroristische Dimensionen vordringen, aber so, wenn einer ein bisschen doof drauf ist, so, dann gibt es natürlich auch viele Mittel und Wege.
Das Seil ist relativ unempfindlich. Erstmal ist es sehr schwer, es kaputt zu machen. Also ich würde jetzt sogar tippen, wenn das seine volle Ausbaustufe erreicht hat und ich fliege da mit dem Airliner gegen, da ist an dem Seil nicht viel kaputt.
Mit einem Flugzeug?
Ja.
Da geht das Seil nicht kaputt?
Nee, das schneidet durchs Flugzeug durch und dann hat man nachher zwei Teile Flugzeug, aber einen Teil Seil.
Nein.
Doch. Das ist sehr stabil, das Zeug.
Okay, ich kriege gerade eine andere Vorstellung von Stabilität an der Stelle. Verstehe, also es wäre sozusagen auch jetzt gar nicht so einfach. Also mit anderen Worten, so Vögel und sowas kann man jetzt einfach mal komplett sein lassen.
Ja, die sind meistens schlau, Vögel. Wenn sie dann dumm wären, würden sie sich wahrscheinlich den Kopf einrennen.
Obwohl das Ding nur, ich meine, was wäre denn so diese Ausbaustufe, wenn das Ding jetzt so mehrfach verdickt ist, bis man da den Panzer hochfahren kann? Wie dick ist denn das dann?
Das ist dann so, keine Ahnung, 50 Zentimeter dick, das Seil. So ein Ding?
So ein Ast.
Ja. Genau, und es schneidet durch wie eine Kreissäge. Selbst wenn jemand da eine Technologie entwickeln würde, jetzt irgendeine tolle Chemikalie, die diese Nanoröhrchen besonders toll zersetzen kann oder sowas. Wenn man die untersten 30 Kilometer irgendwie kaputt macht, da fallen die halt runter. Muss man ein neues dran bauen. Da passiert mit dem Rest von dem Kabel passiert gar nichts.
Fliegt da nicht alles weg? Also ich meine, wenn man jetzt unten.
Nee, dann breitet sich da eine Welle aus, die nach oben geht. Die so eine Entlastungswelle. Und dann kommt das ganze Seil, kommt so ein bisschen in so eine Radialschwingung rein, die mit einer Amplitude von, keine Ahnung, 5-6 Kilometern, das müsste ich jetzt mal ausrechnen. Aber mehr passiert da nicht.
Aha.
Und dann kann man das wieder flicken. Ja,
aber wieso treibt das denn nicht einfach nach außen? Ich meine, wenn unten was fehlt, dann ist es doch quasi zu schwer.
Ja, das sind natürlich jetzt die bahnmechanischen Feinheiten.
Ja.
Also plötzlich ist dieser Schwerpunkt, also du hast ja ein Kabel mit 144.000 Kilometer Länge, jetzt fehlen davon 30 Kilometer unten. Das ist also ein ganz kleines Gipsel unten weg. Ne? Das heißt, der Schwerpunkt verschiebt sich um ein paar hundert Meter.
30 Kilometer ist ja auch, sagen wir mal, schon sehr schwer
da hochzukommen.
Ja, muss man erstmal so weit hochkommen, um da überhaupt erstmal sein Unwesen zu treiben.
Ja, muss Al-Qaida dann ziemlich gut
das heißt, Budget Increase. Also selbst wenn es sozusagen so ein Fulleren-Flugzeug gäbe, was jetzt genauso standhaft ist und da einfach mal durchsägt in so einer normalen Reisehöhe, die 10 Kilometer wäre dann auch nicht so dramatisch.
Wäre nicht so dramatisch, da würde man einfach eine Besatzung hochschicken oder vielleicht von der oberen Besatzung einer runter, die das dann flickt.
Mhm.
Na, also da gibt es sicherlich Tricks, die man machen kann. Flugzeuge, Gewitter sind so ein Thema. Man hat ein bisschen Glück dadurch, dass man muss sowieso an den Äquator und am Äquator gibt es extrem wenig Gewitter.
Mhm.
Und die Überlegung ist natürlich, dass man versucht, den Fahrstuhl selber in dem Teil, die letzten paar Kilometer da leitend zu machen, dass er als Art Blitzableiter funktioniert, dass sich in der Nähe schon mal gar keine großen Ladungsunterschiede aufbauen können. Ja, dass man da so ein Netz reinwebt oder sowas. Dann Stürme, ist das gleiche Thema. Stürme kommen sehr selten vor, direkt am Äquator. Es gibt da in den etwas höheren Breiten, so ab 10, 20 Grad nördlich und südlicher Breite, gibt es da so eine Sturmband, wo relativ viele Stürme und Gewitter sind. Die kommen aber da relativ selten vor. Also Hurricanes und so. Man könnte auch drüber nachdenken, das Seil dann einfach ein Stück weit hochzufahren. Ja, dass man es dann hochzieht, das sind so verschiedene Überlegungen, die es da gibt. Also ich würde denken, dass das Seil wenig beeinflusst wird durch Wind.
Mhm.
Also.
Weil es einfach so furchtbar stabil ist und.
Ja, es hat eine relativ große Fläche. Natürlich ist es auch flexibel, klar, ne? Also so kannst du es hin und her schlackern, kannst du schon. Man würde es tatsächlich auch unten verankern und die Verankerung sollte mobil sein, aus verschiedenen Gründen. Also die Lösung, über die im Moment nachgedacht wird, ist eine ausrangierte Ölbohrinsel. Da wird es dann verankert drin und dann kann die unten hin und her fahren.
Ah, die schwimmt mit.
Ja, die schwimmt mit. Also die einzigen Kräfte, die tatsächlich auftreten unten, sind seitliche Kräfte. Und das müsste man dann, die müsste man antreiben, diese fahrbare Ankerstation, die fährt mit.
Ein Stück weit. Aber man würde es also auch nicht, wenn du sagst, bei Galapagos, ist jetzt nicht so, dass man jetzt auf die Galapagos-Insel macht und hey, mach mal Platz, wir müssen hier mal einen Weltraumbahnhof bauen, nee. Sondern man würde es tatsächlich wirklich in der See verankern, ohne Anker sozusagen, mehr so ein Schiffchen mitfahren lassen, was immer so die aktuellen Tagesschwankungen so mitmacht.
Richtig, weil was passiert, dynamisch ist auch, wenn so eine Kabine hochfährt, die erzeugt eine Welle in diesem Seil, wie eine Schwingung auf einer Gitarrenseite.
Mhm.
Das schwingt dann hin und her. Und die muss man dann, diese Welle breitet sich entlang des Seils aus und das muss man managen. Das heißt, man muss dass sich das nicht aufschwingt. Und dann muss man da unten so ein gegenphasiges Schwingung draufgeben. Was man auch haben will, und das ist wieder ein anderes Problem, ist natürlich, es gibt immer noch Satelliten. Die werden ja nicht verschwinden.
Ja.
Und so ein Satellit, wenn der da reinkracht mit ein paar Kilometer pro Sekunde, der kann das Seil natürlich kaputt machen.
Also wenn es einer abstürzt zum Beispiel.
Ja, der auf seiner normalen Umlaufbahn. Die sind ja rauf, die Satelliten.
Ach so, ja klar, weil die ja noch deutlich niedriger sind.
Richtig. Klar. Und dann kann man den Satelliten tatsächlich ausweichen, indem man zur rechten Zeit da
Schwingung ranmacht und sozusagen einfach so vorbeischlackert, so einen ganz eleganten Körperschwung sozusagen da veranstaltet.
Ne, und da hat man diese Seilschwingung, die hat so eine Amplitude von 50 Kilometer oder sowas und da kann man jedem Satelliten ausweichen. Man muss halt natürlich wissen, zu welcher Zeit, welcher Schwingungszustand des Seils gebraucht wird.
Das heißt, so Programme wie Space Situational Awareness, die Beobachtung der gesamten Weltraumlage, also einerseits natürlich der Schrottbeobachtung, andererseits auch der normalen Operation, das wäre sozusagen so ein integraler Bestandteil, um die Sicherheit dieses Seils sicherstellen zu können.
Richtig. Huh. Man muss also wissen, also die ganz kleinen Teile muss man nicht wissen. Wenn so ein Zentimeter großes Objekt, das kann auch ruhig mal mit dem Seil kollidieren, das wird unter Umständen ein Loch machen in das Seil. Ja, Das muss man dann flicken. Deswegen ist auch wichtig, dass das Seil aus mehreren Strängen besteht. Dass wenn dann jetzt mal aus einem Satz von 2000 Strängen in der Mitte mal 20 durchbohrt werden, dass man die dann da eine Kabine hochfährt, da geht dann eine Reparaturcrew dran und zieht die kaputten Stränge raus und zieht neue rein und verriegelt die mit den noch intakten Strängen.
Das heißt, diese ganze Verdickung ist gar nicht mal jetzt nur, um dem Teil die notwendige Transportkapazität zu verschaffen, sondern auch, um das überhaupt einfach auf eine ganz andere Art und Weise wartbar und überlebensfähig zu machen.
Richtig.
Das heißt, am Ende hat dann die Erde nicht nur Weltraumbahnhöfe, ist ja die Frage, ob man dann überhaupt noch Raketen
ich glaube eher nicht
betreiben würde.
Das ist dann so
das löscht das irgendwie aus.
Der Wettbewerb ist so klar. Wenn ich auf der einen Seite für 200 Euro ein Kilogramm starten kann und auf der anderen Seite für 20.000. Also baut ja heute auch keiner mehr einen 8-Bit-Prozessor. Es gibt natürlich immer Sonderanwendungen.
Aber die Kapazität ist natürlich dann auch nicht, ist die Frage, ob man überhaupt schnell genug neue Sachen bauen kann, wie man sie hochkriegt. Also
es wird natürlich eine Übergangsphase geben. Aber man muss ja nicht bei einem Weltraumfahrstuhl Schluss machen. Man kann ja
wollte ich nämlich gerade sagen.
Machen.
Die können alle ganz prima koexistieren, müssten aber einen gewissen Mindestabstand schon voneinander haben.
Ja.
Wie weit müssten die so auseinander sein? 100 Kilometer, sowas?
Das hängt davon ab, wie man sich den, so 100 Kilometer, weil die unten diese Ankerstation muss ja hin und her fahren können.
Ja, und die schlackern ja auch ganz ordentlich.
Richtig.
Was ist, wenn jetzt so ein Asteroid daher geschossen kommt?
Den kann man ausweichen.
Das wäre sozusagen genau derselbe Sport. Richtig. Man muss dann halt einfach sehen, zack. Aber bisher kriegt man ja auch noch nicht alle mit. Also wir hatten ja nun gerade vor ein, zwei Monaten da den Meteoritenschauer in Russland. Das Ding hat so recht keiner kommen sehen. Alle haben auf den anderen geschaut, der am gleichen Tag vorbeigeflogen ist und auf einmal holla.
Ja, also das, die gefährliche Ecke sind die Objekte so zwischen unterhalb von 10 Meter. Also ab 10 Meter sieht man die eigentlich ganz gut. Also diesen, der dann auch an der Erde vorbeigeflogen ist, den Namen habe ich jetzt vergessen, den hat man ja vorher gesehen, schon
ein paar Monate vorher. Ja, was da kommt, aber der andere halt nicht.
Ja, genau. Und der war eben so 3-4 Meter im Durchmesser und die würden natürlich das Seil einfach zack, wenn die genau das Zentral treffen. Aber erstmal ist die Häufigkeit von diesen Dingern sehr gering. Auf der Erde schlagen pro Jahr vielleicht 10 von denen ein. Die Querschnittsfläche der Erde ist immens. Die Querschnittsfläche von dem Kabel ist zwar auch recht groß, aber nicht so groß wie
die. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wirklich so ein Objekt das Ding trifft, ist schon sehr überschaubar.
Sehr, sehr überschaubar. Und wenn es dann doch passieren sollte, gibt es Methoden, wie man das Seil dann tatsächlich entsorgt, ohne dass es auf die Erde zurückfällt. Man kann dann weiter unten sprengen, wenn man zum Beispiel in der Mitte einen Bruch hat vom kompletten Seil in der Mitte, dass man dann ganz unten an der Erde sprengt, dass der Mittelteil, dann gibt es dann ja einen Mittelteil, dass der in der Umlaufbahn bleibt, dass man den dann aus der Umlaufbahn wieder einfangen kann und dann nur die untersten, keine Ahnung, 100 Kilometer runterfallen, die fallen dann tatsächlich auf die Erdoberfläche, würden dann in diesem Radius, in diesem Schutzradius liegen bleiben, kann man dann wieder einsammeln. Dieser Mittelteil bleibt im Orbit und der obere Teil, der haut nach außen ab. Und da gibt es dann Methoden, wie man mit so einem gebrochenen Seil umgeht. Da hat man natürlich dann Pech gehabt. Da kann man wieder von vorne anfangen. Es sei denn, man war so schlau, in der Zwischenzeit einen zweiten Fahrstuhl zu bauen. Weil wenn man erstmal einen hat, dann kann man auch einen Schwester-Fahrstuhl bauen.
Klingt ja so ein bisschen wie so der gordische Knoten, den man da so lösen könnte, um sozusagen die Beackerung des Weltalls auf einmal ganz anders anzugehen, als man das bisher gemacht hat.
Richtig, muss durch diesen Flaschenhals muss man durch.
Jetzt bist du ja so ein bisschen als Prophet in dieser Sache auch unterwegs, so nicht nur hier, hast auch schon mal so einen kleinen TED-Talk, glaube ich, zu dem Thema abgeworfen und findest jetzt auch ansonsten da so eine Diskussion, bist aber jetzt nicht wirklich, du verstehst dich selber eigentlich mehr als Beobachter des Vorgangs, ne?
So. Ja, das ist so.
Gibt es denn jemanden, der dann auch wirklich da aktiv dran arbeitet?
Also, ja, also es gibt einige, also auf universitärem Bereich gibt es natürlich viel, die jetzt an Materialien forschen, das Rice University, dann in Texas. Dann gibt es die Kollegen aus Peking, die auch an den Materialien arbeiten. Das sind Spezialisten. Aber es gibt auch das International Space Elevator Consortium. das können wir auch mal googeln, die koordinieren so ein bisschen die Aktivitäten, die veranstalten zum Beispiel auch so Wettbewerbe zum Thema, wer baut das stärkste Seil, und haben da auch ein paar Millionen Dollar ausgeschrieben für den Sieger, der ich glaube, man muss was bauen, was doppelt oder viermal so stark ist wie Kohlefaser, dann kriegt man da 2 Millionen oder so.
Ah, Strong Tether Challenge.
Genau, Strong Tether Challenge ist das. Und dann gibt es auch jedes Jahr eine Konferenz, Space Elevator Conference, ist dieses Jahr in Seattle. Mhm. In Europa gibt es auch einige Aktivität. Jetzt hatten wir letztes Jahr, gab es in München eine Space Elevator Konferenz. Da war dieses Space Elevator Konsortium auch schon involviert. Man munkelt, dass die Google X Labs auch am Space Elevator arbeiten, aber die rücken natürlich mit nichts raus. Und es gab mal vor 2 Jahren mal eine Pressemitteilung von der japanischen Hochbau Company, die haben gesagt, wir wollen den Elevator bauen. Ehrlich gesagt hielt ich das so ein bisschen für so einen PR-Stunt. Die haben da einfach sich auf das Thema draufgesetzt, um mal wieder in Nachrichten zu sein.
Hochbau klingt ja auch so ein bisschen, als ob sie von unten nach oben bauen
wollen. Ja, stimmt. Ja. Hatten die alte Idee wieder aufgegriffen, aber tatsächlich denke ich, hatten die da den Elevator im Blick. Aber
das unten von unten nach oben, das kann man vergessen. Nee,
das kannst du vergessen. Ja, okay. Das ist einfach, liegt einfach daran, dass du dann die Stützmasse erstmal unten brauchst. Es gibt übrigens auch Kombinationsideen, dass man so einen langen Turm baut, von dem aus man dann so einen Parabelflug startet. Also es gibt so Ideen. Es gibt auch auf dem Gebiet eine Menge Scharlatane. Also als Beobachter sieht man das auch immer wieder, dass dann Leute da einfach, um mal ein Buch zu verkaufen, weißt du, da sich da engagieren. Man muss ein bisschen drauf gucken. Also meine Rolle bei der Sache ist ein bisschen, wie du schon sagst, so Beobachter. Ich habe die Literatur mal durchgeguckt. Und da ich Physiker bin, kann ich so ein bisschen da die Enden verknüpfen, um da ein gesamtes Bild mir zu erzeugen. Und ich bin da eigentlich sehr skeptisch ursprünglich drangegangen, war dann überrascht, wie weit man eigentlich schon ist, gerade bei diesem Materialproblem, und habe mich dann entschieden, das weiter im Auge zu behalten, um vielleicht auch mal hier der ESA zu helfen, wenn, falls die ESA mal Interesse in die Richtung zeigt, da dann bereit zu sein und da technischen Hintergrund zu haben.
Jetzt zu dem derzeitigen Zeitpunkt ist jetzt, sagen wir mal, für die ESA da kein unmittelbares Thema verbunden, abgesehen jetzt von so Nebenkriegsschauplätzen, wie schon erwähnt, SSA zum Beispiel, beziehungsweise auch überhaupt das ganze Neudenken der Weltraumtechnik. Hat mich ja auch schon mal in Holland mit dem Advanced Concepts Team unterhalten, die ja auch mal ganz frisch sind, was so komplett neue Ideen angeht. Und klar, wenn man jetzt erstmal eine ganz andere Plattform und das im wahrsten Sinne des Wortes hätte, dann sind natürlich auch Missionen auf einmal vorstellbar, auf die, glaube ich, derzeit so noch auch gar keiner kommt, weil das einfach so ausgeschlossen ist.
Richtig.
Aber wenn man mal so in diese Richtung denkt, also ein paar Sachen hast du ja schon angesprochen. Sagen wir mal, das Ding würde jetzt irgendwie nächste Woche so eröffnen. fahren sie alle irgendwie, die ganzen Politiker da auf dem Pazifik und schwappeln da so ein bisschen auf dieser Plattform rum und durchschneiden dann das rote Band zum Weltraum. Abgesehen davon, dass man das, was man derzeit schon tut, anders, billiger, besser, zuverlässiger, häufiger, öfter machen kann. Ja. Was wären denn sozusagen die Perspektiven, die sich jetzt ergeben? Also wir hatten schon diesen Energiebereich, ich wollte jetzt ganz konkret auf die Missionierung des Weltraums aus. Also was für Missionen, die heutzutage unvorstellbar sind oder nur sehr, sehr selten mal gemacht werden können, sind denn auf einmal vorstellbar und wie würde sich das dann auch ändern können?
Ja, also ein Aspekt ist natürlich, wie du schon gesagt hast, man kann das, was man tut, einfach um ein paar Größenordnungen vergrößern. Als Beispiel will ich mal sagen, auf der Erde haben wir heute riesige Teleskope, 8 Meter Spiegel, 20 Meter Spiegel. Das kann man ja alles mit einer Rakete gar nicht starten, weil eine Rakete rüttelt dadurch, da geht jeder Spiegel kaputt. Deswegen sind unsere Weltraumteleskope erstens einigermaßen bescheiden von der Größe her, so in der Größenordnung 3,5 Meter ist der Herschelspiegel, aber auch sehr robust gebaut, ne, machen also Kompromisse. Man könnte sich vorstellen, mit so einem Elevator ein echtes Observatorium in den Weltraum zu bringen.
Also das, was man heute sozusagen nur als Bodenstation hätte, einfach mal nach oben zu fahren.
Genau, das LASIA-Teleskop in Hawaii Dann mal zack, in Chile ist das so, Entschuldigung. Oder diese große, da auf die großen Teleskope, VLT in Hawaii, zack, einfach meinen Welt drauflegen.
Genau.
Das ist mal so die konservativste Annahme bei der Sache. Was natürlich auch eröffnet, ist der private Raumflug. Ja, also wenn ich
also nochmal kurz, Teleskopvision finde ich insofern sehr interessant, wenn man jetzt solche Spiegel, wie man sie auf der Erde hätte, also sie müssen ja nicht genauso groß sein, aber sagen wir mal, wenn man überhaupt die Teleskopspiegelfläche, wie man sie derzeit im Weltall hat, ich weiß nicht, was ist der größte derzeit, der unterwegs ist?
Herschel, 3,5 Meter.
Herschel, genau. 3,5 Meter, wenn man das irgendwie auf 30 Meter oder sowas ausdenken könnte, das wäre eine unfassbare Verbesserung der Beobachtungsqualität, ja, im Vergleich zu heute.
Was man könnte auch zum Beispiel Interferometer starten mit solchen Spiegeln und die könnten zum Beispiel, wenn die weit genug auseinander platziert werden würden, könnten die andere Planeten in unserer Milchstraße abbilden. Und wir wissen heute, es gibt ungefähr 1000 Planeten, die irgendwo in der Milchstraße verteilt sind, wo wir auch nicht wissen, ob es vielleicht Leben geben kann darauf. Man könnte ein Teleskop bauen, das ein Bild von dem macht.
Heute derzeit kann man sie ja optisch
gar nicht sehen,
weil sie überstrahlt sind von ihren Sonnen und auch sonst wenig reflektieren. Mhm. Und dann würde das Restlicht ausreichen, was sie reflektieren, um sie zu sehen.
Was man dann machen kann mit solchen großen Teleskopen, ist, man kann Interferometrie betreiben und die Auflösung, die Räume, die Vergrößerung so groß machen, dass man einfach das, also entweder kann man es sich selbst auslöschen lassen, interferometrisch, das nennt sich Nulling Interferometry, das Licht von dem Stern, oder man kann sogar abdecken mit einer Art Koronograph. Das geht natürlich nur, wenn die Vergrößerung groß genug ist. Mhm. Heute ist es einfach so, dass ich, wenn ich ein Bild davon machen will, dann ist der Stern von seinem Planet um ein paar Mikrobogensekunden entfernt, vom Winkel her, von der Winkelauflösung. Ja. Ja. Und das reicht einfach, so eine hohe Auflösung habe ich nicht, um die voneinander zu trennen. Wenn ich die in meiner bildgebenden Optik voneinander trennen kann, dann kann ich auch den Stern einfach abdecken. Mhm. Mhm. Und das ist so ein Konzept, Terrestrial Planet Finder, haben die Amerikaner mal aufs Tapet gebracht. Mhm. Und also für Forschung gibt es unglaublich, man könnte Radioteleskope bauen auf dem Mond oder im freien Weltraum. Man könnte große Interferometer zur Vermessung von Gravitationswellen in den Weltraum bringen. All die Sachen wären plötzlich nicht nur möglich, sondern auch relativ einfach durchführbar. Mhm. Was auch interessant ist, natürlich die private Raumfahrt. Da gebe ich mir keine Illusion hin, dass heute, gibt natürlich Firmen wie SpaceX und Scales Composite, da diese Spaceship 2 Leute, die bieten da für ein paar hunderttausend Euro einen Parabelflug eigentlich an. Das ist eigentlich keine echte Raumfahrt. Dann sind für wirklich der privaten Reise in den Weltraum eigentlich auch kaum Grenzen gesetzt.
Weil man ja einfach mit dem Fahrstuhl
hochfährt
und dabei immer leichter wird.
Richtig. Du stehst da in dem Fahrstuhl, wirst immer leichter. Ne? Ich wiege jetzt hier 85 Kilo, ne? Und dann wird das immer weniger. Irgendwann bin ich schwerelos. Dann muss ich mich rumdrehen, muss die Füße auf die andere Seite nehmen und dann werde ich wieder immer schwerer.
Das ist natürlich auch für die Astronauten sehr viel sanfter. Weil ja auch die Belastungen durch den Start enorm sind, viel des Trainings, also manches zielt natürlich auf die Arbeit vor Ort, aber sehr viel ist allein nur dem Start geschuldet. Richtig. Die großen Belastungen, die vielen G, die auf einen wirken, die auch nicht ganz folgenlos sind, das würde ja im Prinzip auch komplett wegfallen. Das
fällt komplett weg, auch der Wiedereintritt natürlich. Ja. Das ist ja eins der schlimmsten Teile von einer Weltraummission für einen Astronauten, wenn es der Wiedereintritt. So ein, wenn man mit der Sojus zukommt.
Und so.
Ja, genau. Und das wäre dann auch weg. Eine Gefahr kommt allerdings dazu, man kann runterfallen vom Fahrstuhl. Bei einem Satelliten, einem Raketenstart, nach 8 Minuten bin ich in der stabilen Umlaufbahn, da kann ich erstmal nicht runterfallen. Da kann ich mein Vehikel kann ich ausschalten, brauche ich kein Triebwerk, kein gar nichts. Wenn jetzt aus irgendeinem komischen Grund diese Kabine sich löst von dem Seil, fällt die runter. Knallt irgendwo runter, ist schlecht. Ja, da müsste man sich hier was einfallen lassen.
Also da müsste man wahrscheinlich auch noch ein paar Hitzekacheln dran lassen und noch ein paar Ja gut, ob man da mit dem Fallschirm so weit kommt.
Oder ein Sicherungsseil, irgendwas. Keine Ahnung. Also es gibt noch ungelöste Fragen. Eine andere Sache, die wir noch nicht angesprochen haben, die auch sehr erstaunlich wäre, ist tatsächlich die Versorgung der Erde mit Rohstoffen aus dem Weltraum. Das ist ein lang diskutierter Traum, kommt auch immer wieder in Science-Fiction-Büchern vor, ist aber, solange wir Raketen haben, ein totales Hirngespinst.
Einfach ein Minusgeschäft, weil ja. man einfach viel zu viel reinstecken müsste, um also, ganz wenig zu bekommen.
Wenn ich auf irgendein Material, ein Kilogramm von irgendeinem Material vom Mond zurückzubekommen, kostet ein paar hundert Millionen Euro. Da kann das, egal wie wie wertvoll dieses Material ist, es wird sich nie lohnen, das vom Mond wiederzuholen.
Ja.
Selbst
wenn man da Platin ausgraben könnte, richtig. Oder so, ja, oder Lithium.
Ein Kilo Platin, ich weiß gar nicht, was im Moment kostet, ein paar hunderttausend vielleicht, oder ja, werden schon ein paar Millionen sein, aber nicht hunderte Millionen.
Ja.
Und
sieht dann auch ganz anders aus auf einmal.
Richtig, da ist die Gleichung auch wieder eine andere. Beispiel seltene Erden findet man auf Asteroiden in großen Mengen, auf der Erdoberfläche nicht so sehr, oder auf dem Mond findet man auch seltene Erden, und die könnte man dann relativ einfach, das Interessante ist, wenn ich vom Fahrstuhl runterkomme, die Energie, die ich gewinne beim Runterklettern, die kann ich wieder reinstecken in das Vehikel, was hochgeht.
Ah, das heißt, in dem Moment, wo einer runterfährt, schiebt man damit jemand anderen auch gleich raus.
Richtig.
Ah, pfiffig.
Also sogar diese Restkosten kann man noch weiter senken.
Mhm. Was ist denn mit diesen Deep Space Missionen, die ja nun selten genug sind? Die werden ja dann auch gleich wieder ganz anders aufgestellt, oder?
Deep Space meinst du jetzt im Sonnensystem oder sogar außerhalb?
Ja, wie deep auch immer das Ganze jetzt so geht, aber sagen wir mal, so eine Mission wie mit Cassini-Huygens so zum Titan, das hat ja nun schon einen ziemlichen Seltenheitswert, aber es war ja interessant genug da vor Ort, um da auch nochmal ein weiteres Mal vorbeizuschauen.
Ja, also da hat man natürlich genau den Punkt, dass man im Prinzip Cassini am Ende des Seils loslassen könnte. Bräuchte null Treibstoff, um zum Saturn zu kommen. Natürlich der Einschuss im Saturnsystem, der müsste dann von Cassini gemacht werden. Und da könnte man viel regelmäßiger das Sonnensystem untersuchen. Ganz klar, das ist eine andere Größenordnung. Dann wäre...
Wenn du sagst, zum Saturn kommen, heißt weiter reicht's nicht, oder?
Nee, weiter reicht's nicht ohne Antrieb. Das ist einfach die Rotations-, die Bahngeschwindigkeit von dem oberen Ende des Seils ist natürlich beschränkt.
Ja.
Wenn ich da loslasse, dann habe ich ein Aphelion, das ist der weiteste Abstand dieser Bahn im Sonnensystem gemessen, der ist ungefähr beim Saturn.
Ja, und wenn man jetzt da mit Swing by und nochmal
Schwung holen, da kann man natürlich noch weiter. So,
also das geht schon. Also man kriegt dann die Energie auch noch, aber man braucht schon immer irgendwelche Antriebe, um zumindest mal den Weg ändern zu können.
Richtig. Und andere Sachen ist natürlich, man kann dann anfangen auch, wenn man jetzt noch wirklich in die Zukunft denkt, kann man andere Antriebe einsetzen. Muss man nicht immer beim chemischen Raketenantrieb bleiben.
Sondern wie zum Beispiel bei diesem Smart-Mobil. Richtig,
elektrische Antriebe.
Mhm. Richtig. Tja, wo kann man da unterschreiben? Kann man da auch eine Petition?
Nein, im Endeffekt, was es bedarf noch, ist der Fokus. Im Moment ist die Nano-Welt nicht drauf aus, möglichst starke Materialien zu bauen, weil es viel profitabler ist, hochreine Nanomaterialien zu bauen, dann auch mit Verbundwerkstoffen zu arbeiten. Das ist einfach woanders fokussiert im Moment. Die Weltraumagenturen haben das auch noch nicht auf dem Radar, weil sie das noch, und dafür ist es auch ehrlich gesagt, eigentlich sind wir noch nicht in der richtigen Phase. Die Weltraumagenturen könnten auf den Plan treten in dem Moment, wo wir das Material in der Hand haben. Dann können wir anfangen, dieses ganze Engineering-Problem zu lösen mit dem Ausweichen, diesen Wellen, den mechanischen, wie baue ich das auf und so weiter. Das ist eine Aufgabe für Weltraumagenturen. Jetzt müssten eigentlich die Materialforscher ran, und da ist im Moment nicht der Fokus da. Es kann auch sein, dass wir morgen einen großen Artikel in der FAZ oder in der TAZ lesen. Vielleicht eher nicht.
Oder zumindest erstmal in einem wissenschaftlichen Magazin.
Ja, genau. Ja. Eine Faser 10-mal so stark wie Kohlefaser wurde erfunden. Auswirkungen bisher unbekannt.
Aber im Prinzip ein Durchbruch in der Nanoröhrentechnik, der ja zumindest vorstellbar ist.
Ja.
Ist jetzt nicht
also es gibt da einen Weg hin.
Ja, könnte auf einmal eine ganze Menge in Bewegung bringen.
Ja.
Bis dann all diese ganzen Technologien erfunden sind und Programme abgewickelt sind, bis, also wird so oder so noch mehrere Jahrzehnte dann in Anspruch
nehmen. Ach, ich denke schon, dass man das so in 10 Jahren kann man das schon packen.
Oh. Dass man das komplett baut, wenn man jetzt weiß, wie man das mit dem Seil hinkriegt.
Ja.
Oh. Und dann steht das Ding.
Ja.
Und dann geht's schon los. Also ich habe noch eine Chance sozusagen als Weltraumtourist trotz schlechter Physis.
Das ist ja das Tolle, ne?
Musst mal nicht mehr als 22 Sekunden Schwerelosigkeit am Stück zu erleben.
Richtig.
Das wäre natürlich dann, ich meine, ja, nicht, dass Tourismus jetzt das Wichtigste ist überhaupt, aber es wäre ja vor allem auch absehbar, dass eine nennenswerte Zahl von Menschen auf einmal in die Lage versetzt werden, diesen Blick von oben zu wagen. Und
da gibt es ja zwei Richtungen. Ne? Erstmal die Perspektive dann auf die Erde runter. Ja, das, ich denke, hätte schon für größere Bevölkerungsschichten dann sehr interessanten Effekt. Auch kulturell, dass man eine andere Perspektive kriegt, aber auch den Blick nach außen. Dass man plötzlich, man guckt nach außen, sieht, aha, Moment mal, was da ist ja alles, steht uns ja vor der Haustür hier.
Ja, man sieht dann ja auch deutlich mehr, als man bisher sieht. Auf einmal glüht einen dieses ganze Weltall in einer Intensität an, wie man sich das, glaube ich, so gar nicht so richtig vorstellen kann. Und jetzt sage ich auch mit meinen, aus meinen Gesprächen, die ich so mit angehenden und schon bewährten Astronauten auch immer wieder herausgezogen habe, ist so, dass dieser Blick von oben auf so die verletzliche Erde für einigen Sinneswandel gesorgt hat. Ich meine, Leute, die sich so intensiv damit beschäftigen, haben diesen Sinneswandel wahrscheinlich auch schon vorher im Prinzip vollzogen. Trotz alledem ist das so eine Wirkung, glaube ich, der einfach so die Verletzlichkeit dieses Planetens einfach nochmal auf eine ganz andere Art und Weise umbringt.
Ich denke, da ist auch wirklich ein Unterschied zum akademisch darüber lesen, ja, unsere Welt ist verletzlich und es selbst zu erfahren. Wenn man es selbst sieht und wahrnimmt, ist es ein Riesenunterschied. Und ich denke, die Raumfahrt hat uns schon in den Punkt gebracht, dass wir die Verletzlichkeit auf einem intellektuellen Level irgendwo verstanden haben. Und es ist ja auch schon viel geschehen in Richtung Nachhaltigkeit. Und der ganze Weltraumfahrstuhl ist einfach auch eine neue Dimension in Nachhaltigkeit, weil er ist nicht eine Rakete, die weggeworfen wird nachher, sondern er ist eine Infrastruktur, die existiert, die auch da, wenn ich die Kabine hochgefahren ist, dann steht er immer noch da, der Weltraumfahrstuhl, kann ich die nächste Kabine hochfahren. Also es ist eigentlich eine neue Dimension in der Nachhaltigkeit. Ich kann viele Probleme, die wir auf der Welt im Moment haben, weil wir nicht nachhaltig wirtschaften, lösen. Oder unseren Weg in die Nachhaltigkeit, wir sind ja schon auf dem Weg in die Nachhaltigkeit, noch deutlich stärker beschleunigen. Und die Hoffnung ist natürlich, dass wir schneller nachhaltig werden, als wir Dinge kaputt machen auf unserem Planeten. Und ich denke, der Fahrstuhl wäre eine Lösung für viele der Probleme, die wir haben.
Ja, das ist interessant. Seekabel haben seinerzeit mal so die erste Globalisierung im Prinzip eingeleitet. Das Kabel ins All wäre dann sozusagen die nächste Stufe.
Das wäre eine schöne Analogie, ja.
Ja, Markus, ich glaube, jetzt haben wir es ganz gut eingerahmt.
Finde ich auch.
Ja, ich weiß jetzt auch mehr als vorher. Ich hoffe, so dürfte es den meisten Hörern geht es jetzt ähnlich. Mach mal weiter.
Ja, also gut, wer Lust hat, kann auch mal meinen TED-Talk angucken, da habe ich so ein bisschen mehr erklärt.
Den verlinken wir.
Ja, genau, super.
Ja, das war's. Raumzeit, Ausgabe 54. Vielen Dank fürs Zuhören und ich sage Tschüss und bis bald.